Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Ich habe gehört, was der Winnie gesagt hat, war ein ehemaliger Mitspieler von mir. War so eine Art Bewerbungsschreiben, glaube ich, was er hier von sich gelassen hat. Aber es wird nichts passieren, Winnie, kann ich dir sagen.
Wie meinen Sie das mit dem Bewerbungsschreiben?
Nee, er hat sich ja schon öfters mal beworben in der Liga. Also von daher ist es nichts Neues.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk zur Schlusskonferenz mit einem Intro, das wahrscheinlich allen Eintracht-Fans eine Gänsehaut über den Rücken jagt. Marvin Mendel vom Eintracht Frankfurt Podcast. Ein bisschen fies, dass ich diesen Ausschnitt rausgesucht habe. Kommt Winnie Schäfer jetzt, ja?
Hallo erstmal. Ich hoffe nicht.
Weißt du noch, nach welchem Spiel er sich so geärgert hat? In Sky 90 war das?
Oh, ich habe das sogar gesehen, aber nach welchem Spiel ist mir nicht mehr bekannt. Aber es war auf jeden Fall in der Hinrunde.
Es waren 1-4 gegen Borussia Dortmund. Ich musste das auch nochmal nachrecherchieren, wo er sich dann ein bisschen über den guten Winnie aufgeregt hat, der Armin.
Und da trotzdem nach einer durchaus erwartbaren Niederlage.
Hä? Ja, eben. Und naja, egal. Ich fand es einen guten Einstieg und auch einen inhaltlichen Einstieg. Und natürlich auch sehr passend, dass es ein Sky 90-Ausschnitt war, denn unser zweiter Gast, Jonas Friedrich, ist auch von Sky. Hi Jonas.
Guten Tag.
Sehr schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Max Jakob-Ost, @gnetzer bei Twitter, und wir reden über den Bundesligaspieltag ohne das Topspiel, denn dazu gab es eine eigene Folge. Wer dazu etwas hören möchte, der kann sich das in epischer Länge geben. Und wir reden heute aber über all das, was sonst noch am Spieltag passiert ist. Und das war wirklich einiges. Das war eine der geilsten Samstag 15:30 Konferenzen diese Saison. Da höre ich euphorische Zustimmung.
Nein, das ist absolut richtig. Dummerweise war ich im Stadion und habe ein eher mäßiges Spiel erlebt. Insofern.
Stimmt, Jonas, du musstest wahrscheinlich arbeiten, oder?
Ich war richtig, tatsächlich. Ich war in einem Einzelspiel.
Ja, dann war das natürlich nur für mich so episch, wie es war. Ja, aber lasst euch von jemandem berichten, der es als Konferenz erlebt hat. Es war ein Bewerbungsschreiben für diese Konferenz, und es hat super Spaß gemacht. Ganz viele Tore, es ging ständig hin und her. Sehr, sehr schöner Spieltag, einfach nur aus Sicht eines Neutralen.
Max, da muss ich dich aber ganz ehrlich fragen, wie viele Minuten Eintracht hast du von diesem Spieltag gesehen, wenn es in der Konferenz lief? 3? 5?
Nee, gefühlt waren es mehr, weil gerade am Ende war es ja dann tatsächlich eins der ganz wenigen Spiele, bei dem es noch spannend war. Deswegen hat man dann viel Eintracht gesehen. Vorher tatsächlich nicht so viel. Ich habe mir natürlich alle Zusammenfassungen gegeben, die man sich reinziehen konnte. Und gleichzeitig wusste ich ja aber, wenn ich dich mit dabei habe, brauche ich es eigentlich gar nicht sehen. Weil ich kann ja einfach fragen, wie es war.
Ja, durchaus richtig.
Ja, warte, ne? Deswegen würde ich sagen, Eintracht gegen Ingolstadt 1:1. Marvin, wie war's denn?
Ja, also wenn ich die Stimmung nach dem Spiel irgendwie zu Rate ziehen soll, muss ich sagen, dass einige gemeint haben, das Spiel wäre gar nicht so schlecht gewesen. Ich bin für mein Dafürhalten ganz ehrlich und sage, ich fand's erbärmlich. Ja, weil offensiv war das gar nicht. Du hast gemerkt, dass die Defensivbemühungen, dass das einigermaßen stimmt. Aber offensiv habe ich da viel zu wenig von der Frankfurter Eintracht gesehen. Da gab es kein Spiel nach vorne. Wir hatten viel zu wenig richtige Chancen. Du hast gemerkt, ja, Meier fehlt. Aber es ist nicht nur Meier, der fehlt, sondern es ist ein Gesamtkonzept, was gefehlt hat, dass du in Sachen Offensivbemühungen den Gegner unter Druck setzt. Denn seien wir mal ehrlich, Ingolstadt ist durchaus eine Nummer mittlerweile, leider in der Bundesliga, leider. Aber es ist bei weitem nicht so, dass die Ingolstädter so eine, wie soll ich sagen, so immens stark sind, dass du die nicht großartig bespielen kannst. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Ingolstadt zwar relativ kompakt stand, aber wir aber auch einfach keine Mittel gesehen haben, um sie irgendwie großartig unter Druck zu setzen. Natürlich, ich weiß, es kam uns gerade nicht zum Vorteil, dass wir relativ früh einen Elfmeter gegen uns zugesprochen bekommen haben. Da war schon die erste, das war schon der erste Knackpunkt. Aber trotzdem musst du selbst nach so einem Elfmeter, der einfach komplett dusselig war, sowas kann immer mal passieren im Bundesliga-Geschäft, musst du einfach weiter nach vorne arbeiten. Und da war es für mich viel zu wenig zwingend.
Mhm. Also 8. Minute war das ein Handspiel von Abraham und dann das 1:0 durch Hartmann. Wirklich auch denkbar bescheuerter Start. Und trotzdem fand ich, Jonas, das Spiel ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm, denn es gab durchaus Chancen für die Eintracht. Und das war mehr, als ich erwartet hätte. Vielleicht liegt es dann auch an meiner Erwartungshaltung, dass ich es nicht so schlecht fand. Aber es war ja nicht nur...
Wie tief hast du sie denn runtergeschraubt?
das will ich jetzt gegenüber dem Mitglied des Eintracht Frankfurt Podcasts nicht sagen. Nein, ich habe ehrlich gesagt ich hatte 1:0 auf Ingolstadt getippt. Ich war mir relativ sicher, dass da gar nichts geht bei der Eintracht. Und dafür gab es aber ja schon Chancen.
Der Ingolstadt ist halt ganz einfach der denkbar ungünstigste Gegner in der Situation.
Genau.
Mit dem denkbar ungünstigsten Start. Und ehrlich gesagt ist dann ein 1-1 eigentlich sogar noch, also das meine ich jetzt wirklich so, wie ich sage, das ist eigentlich sogar noch okay, dass du das zumindest zu einem Punkt biegst. Was ich von dem Spiel gesehen habe, war es ja ausnahmsweise mal tatsächlich auch eine offensiv gute Vorstellung von Ingolstadt. Also das hätte sogar noch blöder laufen können. Ich finde schon, dass die Mannschaft von Frankfurt also auf jeden Fall gezeigt hat, dass da so ein bisschen Leben noch drin ist. Mhm. Es ist halt eine total vertrackte Situation mit einem Negativlauf, der krasse Spuren hinterlassen hat. Mhm. Die Stimmung im Stadion spricht für sich. So und alles in allem, es ist so gekommen, wie es vorgezeichnet war. Also wenn du in der Situation dann halt Ingolstadt kriegst, das ist echt Worst Case, gibt keinen blöderen Gegner. Meier fehlt, die Mannschaft ist total verunsichert. Die Mannschaft hat ohnehin in den letzten Wochen eigentlich offensiv nur ganz selten so mal richtig befreit gespielt. Und das ist halt, wenn diese Eigenschaft dieser Mannschaft fehlt, weil das ist ja ihr großes Plus eigentlich, dann wird's halt doof. So. Und dann kommen halt 7 Spiele ohne Sieg raus. Das Ganze in dieser prekären tabellarischen Konstellation und jetzt mit dieser Trainerentscheidung, ich finde die schon sehr bedauerlich.
Also Jonas, da gebe ich dir sogar vollkommen recht. Gerade wenn du gegen Ingolstadt früh in Rückstand gehst, ne, das ist natürlich klar undankbares Szenario. Und ich muss da auch einigermaßen einlenken. Ich meine, offensiv wurde am Ende einiges probiert. Ich glaube, wir hatten irgendwann am Ende um die 20 Torschüsse. Ja, also da ist schon viel probiert worden. Was zum Beispiel relativ positiv war, war die Einwechslung von Luca Waldschmidt. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass da nochmal ein kleiner Ruck durch die Mannschaft ging. Also sowieso war das war ja schon in der 45. Minute, Stendera ging raus, Waldschmidt kam rein. Also du hast nicht gemerkt, dass eigentlich so der Denker und Lenker wirklich fehlt, sondern du hast gemerkt, Waldschmidt will wenigstens, probiert wenigstens viel. Ja? Also da ist schon offensiv viel versucht worden, aber das Konzept hat halt gänzlich gefehlt. Ja? Und für mich war es insofern halt auch bedauerlich, dass ich sehe, in der 75. oder ich glaube, das war in der 75. Minute, waren die Eintracht mit einem Mann mehr auf dem Platz. Aber auch wie so oft mittlerweile in der Bundesliga merkst du halt auch nicht mehr.
Naja gut, aber es gab immerhin dann noch 2 Chancen und gegen Ingolstadt ist es nicht so einfach, Chancen zu erzielen. Ich habe mich so gefragt, tabellarisch macht es total Sinn, den Trainer zu feuern, denn 24 Punkte nach 25 Spieltagen mit 2 Punkten Rückstand jetzt schon aufs rettende Ufer und von hinten könnte es sein, dass Hoffenheim mit 3 Punkten Abstand heranrauscht. Das spitzt dich schon wirklich alles zu. Ich fand aber, wenn man sich jetzt nur die Spiele angeguckt hat, in Berlin unter der Woche und jetzt zu Hause gegen Ingolstadt, dann war das gemessen an dem, was der Gegner zulässt, gar nicht so schlimm. Und Russ hat ja auch zum Beispiel nach dem Spiel gesagt, er findet, die zweite Halbzeit ist ein Zeichen dafür, dass es in der Mannschaft stimmt. Und man kann Argumente für beide Seiten finden, aber man kann das auch gelten lassen und kann sagen, ja, also es ist jetzt nicht so komplett Aufgabe des Teams gewesen.
Ich sehe das ganz ehrlich, es ist ein valider Punkt. Und das ist auch immer wieder das, was Marco Russ, aber auch einige andere, auch Carlos Zambrano war ein sehr großer Fee-Freund, um es mal so zu sagen. Ich glaube, der hat sich auch gerade heute
angucken.
Genau, hat sich auch gerade wieder hat sich doch heute wieder positiv geäußert. Und Russ ja sowieso. Und du merkst eigentlich, das ist halt diese Schwierigkeit, in der wir auch die Eintracht-Verantwortlichen sich befanden. Denn es gibt schon eine mannschaftliche Geschlossenheit. Es gab immer noch die gute Beziehung zum Trainer. Das heißt, das Tischtuch dahingehend war nicht zerschnitten. Du musst, im Endeffekt ist die Trainerentlassung jetzt nur dadurch passiert, um neue Akzente zu setzen. Denn das Tischtuch war nicht zerschnitten. Die Mannschaft war auch intakt. Und ganz ehrlich, wenn wir uns die letzten Partien angucken, da können wir über gewisse Dinge auf jeden Fall reden. Beispielsweise Köln war unglaublich schlecht die zweite Halbzeit, nachdem wir auch geführt haben, haben wir uns so eigentlich die Butter vom Brot nehmen lassen und das war auch kein Einzelfall. Aber gerade die letzten Partien, jetzt gegen Ingolstadt, auch in Berlin. Berlin war die erste Halbzeit eine richtig gute Halbzeit, wo du eigentlich gesehen hast, okay, die Mannschaft steht defensiv kompakt. Berlin auf Platz 3, das hast du zu dem Zeitpunkt nicht gemerkt. Also da waren durchaus Momente. Das Problem ist, dass wir aber, das würde ich halt sagen, viel zu lange gewartet haben mit der Trainerentlassung. Ich will jetzt nicht zu großartig auf den Eintracht-Podcast referieren, aber wir haben spätestens im November haben wir eigentlich gesagt, eigentlich nach Ingolstadt, Ingolstadt eine Hinserie war eigentlich der Knackpunkt. Da fing es eigentlich an mit durchweg schlechteren Spielen, auch Spielen, die irgendwo auch peinlich waren, Partie gegen Darmstadt, da hättest du nie so zu Hause abschenken dürfen, wie das passiert ist. Und da ist mir klar geworden, dass es eine Abwärtsspirale gibt und die müsste man eigentlich, das müsste man stoppen. Hat man nicht gemacht und jetzt ist halt, jetzt kam die Vorläufe und jetzt hat mir sich zu, ja, jetzt hat mich dazu entschlossen zu handeln, für mein Dafürhalten fast zu spät.
Das heißt, das ist der einzige Vorwurf, den man den Eintracht Frankfurt verantwortlich machen kann, dass sie nicht den Eintracht Frankfurt Podcast hören.
Ja, das mit Sicherheit, aber das will ich jetzt gar
ansonsten
nicht.
Ansonsten haben sie alles richtig gemacht, aber das nein, ist echt so der größte Vorwurf, den ich machen würde.
Nee. Auch die Konsequenz, die daraus erwächst. Nein, das will ich jetzt, ganz ehrlich, das ist doch, kann man ja gar nicht erwarten, das ist ja totaler Unsinn und so weiter. Stimmt ja, aber du hast gemerkt, dass die Eintracht viele Probleme mit sich herumschiebt und die jetzt, die ganze Zeit nicht gelöst wurden. Und jetzt hast du einen riesen Haufen an Problemen, die du alle auf einmal bewältigen musst. Es stand von vornherein fest, dass Bruchhagen am Ende der Saison geht. Das heißt, ich muss einen neuen Vorstandsvorsitzenden finden, perspektivisch. Warum fange ich nicht mit der Suche schon ein Jahr vorher an, wenn ich das weiß, und lass ihn dann einarbeiten? So, jetzt hast du die Problematik, dass du noch keinen Vorstandsvorsitzenden gefunden hast, aber jetzt dir neuen Trainer suchen muss, der am besten ja auch mit dem Vorstandsvorsitzenden bzw. der Abteilung Sport klarkommt. Und also du bringst dich unnötig in Schwierigkeiten, weil du Aufgaben, die du frühzeitig hättest erledigen können, nicht erledigt hast. Und die Sache mit dem Trainer wäre eine gewesen, wo dann der designierte neue Vorstandsvorsitzende schon hätte mitentscheiden können. Ja? Und zusätzlich, ich denke, Max, wir haben ja vor einem Dreivierteljahr schon im Rasenfunk drüber gesprochen. Für mich war Fee gleich am Anfang die denkbar schlechteste Lösung, denn aufgewärmte Liebe funktioniert relativ selten. Wir haben das gemerkt bei Fee in Stuttgart. Wer dann den Fehler macht und einen Fee dann noch zurück zur Eintracht, wo er sich ein für Eintracht-Verhältnis ein Denkmal gesetzt hat, ja, dass du dieses Wagnis eingehst und das zerstören willst, das hat er geschafft. Das ist eine komplette Destruktion seines Denkmals, was er sich hier aufgebaut hat. Ja, Denkmal, für andere wäre das irgendwie ein gewonnener Pokal, für uns ist der Europacup. So sind wir mit unseren Ansprüchen mittlerweile. Aber er hat eine ganz gute Zeit gehabt. Und jetzt ist alles kaputt. Und das ist das, was mich am meisten frustriert. Aber es zeigt auch, dass die Eintracht auch schon im letzten Jahr, als die Fee überhaupt geholt hat, kein Konzept hatte. Und das ist dann im Endeffekt spielerisch oder von der Leistung so kommt, wie es kommt. Das war ehrlich gesagt ein Stück weit vorhersehbar und es hat sich ganz klar schon in der Hinrunde angedeutet. Das definitiv. Das sind halt jetzt nur die Auswüchse. Und was halt jetzt in den letzten Spielen passiert ist, dass es vielleicht gar nicht so schlecht lief, dass du hier mal einen Punkt, da mal einen Punkt geholt hast, das ist alles okay. Das hast du vielleicht auch nur deswegen geschafft, weil die mannschaftliche Geschlossenheit ist. Aber das taktische Konzept des Trainers fehlt halt völlig. Oder habt ihr ein Konzept gesehen in den letzten Monaten, Offensivbemühungen bei der Eintracht? Das kann kein Mensch, wir sind hier in der Bundesliga, das kann keiner alles nur auf Meier schieben. Ja, ich weiß, es ist ein guter Spieler, aber ich muss doch Optionen haben. Und wenn ich sehe, dass ein Seferovic, der irgendwie intern, bei dem es intern anscheinend doch irgendwelche Schwierigkeiten gab, dann muss ich den im Winter verkaufen und muss einen neuen Ersatz holen. Ja, aber das ist ja alles nicht passiert.
Ja, es ist halt nicht immer alles so einfach, ne? Also,
ja, genau.
Aber lass mal bei den Offensivbemühungen bleiben. Unser Hörer Blaues Gehirn hat unter mitmachen.rasenfunk.de geschrieben, ihn erinnern die Offensivbemühungen der Eintracht an einen Improvisationsworkshop der örtlichen Theatergruppe. Jonas, hast du denn ein Konzept gesehen im Spiel nach vorne?
Also es ist alles ziemlich komplex. Es ist alles nicht so einfach, wie du sagst. Ich möchte mich zunächst mal als großen Armin Fee-Freund outen. weil ich finde, dass das eine der großen, großen Persönlichkeiten der Bundesliga der letzten Jahre ist. Und ehrlich gesagt, solche Sätze, wie wir sie vorher im Intro gehört haben, Leute, von wem hört man sie sonst? André ist wirklich eine total sympathische, es ist einfach eine Persönlichkeit. Dafür, damit ist gesagt, was ich sagen möchte. So, und ich finde es ebenfalls unglaublich bedauerlich, erstens, dass das in Stuttgart so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, und dass es jetzt in Frankfurt genauso gelaufen ist, weil in der Tat, er wäre, wenn wir jetzt sich jetzt mal diese beiden Stationen wegdenkt, als ewiger Elder Statesman der Bundesliga durch seine nächsten Lebensjahre gelaufen. So, und jetzt ist es halt echt doof zu Ende gegangen. Aber Armin Fee ist ein Oldschool-Trainer. Also wenn man jetzt das taktische Konzept anguckt, Das ist an guten Tagen und in guten Zeiten echt spektakulär und hängt wirklich gut am Gas. Und sagen wir mal so, in diesen modernen Zeiten der Ingolstadt und der Augsburgs und Darmstadt kann man da jetzt nicht dazu zählen, aber ihr wisst, was ich meine, tut er sich und tun sich seine Mannschaften schwer. Kann man jetzt sagen. Ich persönlich finde es halt, sagen wir mal, es hat einen gewissen romantischen Reiz, gerade mit Frankfurt so einen Fußball spielen zu lassen, weil ich Frankfurt ja ich mag diesen Standort sehr, weil es ein grundehrlicher Standort ist. Spielbezogener Support, es ist so ein Stadion, das in beiden Richtungen einfach grundehrlich ist und eine große Begeisterung auslösen kann und manchmal halt aber auch blanke Ablehnung, so wie am Samstag. So, und jetzt habe ich weit ausgeholt, um zum Punkt zu kommen. Das Blöde ist ganz einfach, dass die Mannschaft nicht so stark ist, wie sie sein sollte. Ich finde, da sind echt ein paar Enttäuschungen dabei. Ja. Seferovic wäre ehrlich gesagt meine erste. Also das tut mir echt leid, aber welches Spiel war das? Ich glaube, das war sogar dieser 2-1-Sieg gegen Bremen. Also der letzte, sagen wir mal, überzeugende Sieg von Frankfurt kurz vor Weihnachten. Der Junge hat 500-prozentige Chancen und verbrennt wirklich 5. Mhm. Was mir dann halt auch noch so zu denken gibt, ist, dass der sich nach dem Spiel null freuen kann, dass seine Mannschaft gerade hier das wichtigste Spiel kurz vor Weihnachten noch gewonnen hat, sondern du merkst ganz einfach, das ist ein totaler Ego-Zocker. Und das hat man dann halt auch, wenn es drauf ankam, habe ich einfach gar nichts von ihm gesehen. Es tut mir leid. Das ist dann jetzt halt auch kein Zufall mehr, sondern das ist jetzt auch seine zweite Saison. Und er hat nach einem echt guten Start inzwischen, finde ich, sehr viel Kredit eingebüßt. So, und wenn man diese Reihe jetzt durchgeht, letzten Endes muss man halt auch einfach sagen, die Kaderplanung war unglücklich zu Beginn der Saison. Das kannst du schon daran erkennen, dass du zur Winterpause 2 Riesenlücken stopfen musst. Also du gehst de facto in eine Saison ohne linken Mittelfeldspieler. Und von den Rechtsverteidigern bist du nicht überzeugt. Das heißt, du musst eigentlich permanent auf beiden Positionen improvisieren. Das sind schon mal zwei ganz, ganz wichtige Offensivstützen, die dir halt einfach fehlen. Und dafür ist es ehrlich gesagt ganz gut gelaufen. Und dass dann so eine Operation am offenen Herzen in der Winterpause halt auch mal schief gehen kann, das passiert einfach. Am Ende des Tages ist es so, es fehlen 6 Punkte. Ja, also es fehlen 2 Spiele, wenn man jetzt so die Rückrunde durchgeht. Du hättest zu Hause vielleicht Hamburg schlagen müssen und vielleicht Schalke. Und alles wäre in Ordnung. Also ja, dann wären sie auf, lassen wir rechnen, so grob Platz 11, 12, ja, und mit 30 Punkten. Und keiner wird sagen, das läuft ja jetzt aber gar nicht in Frankfurt. So, und das sind halt echt diese Kleinigkeiten, die am Ende die Eintracht so dastehen lassen, als würde da gar nichts funktionieren. Ja. So ist es auch nicht. Ja? Also es fehlen 2 Siege und alles wäre gut.
Lass mich mal ganz kurz auf den Punkt zurückkommen, denn wenn du Seferovic ansprichst, musst du genau auch weiter ansprechen, Stefan Aigner, der überhaupt nicht an sein Leistungsniveau der vergangenen Jahre herankommt, der ein Schatten seiner selbst ist und eigentlich immer einer der Träger der Eintracht war.
Korrekt. Denn
ein Spieler war, der auch mit seinem mit seiner Motivation, der ist ja auch sehr, sehr, sehr ehrgeizig und ist ein Spieler, der immer die Bestleistung abliefern will. Er kommt überhaupt nicht in Fahrt und alles, was probiert wird, scheitert. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass er ja am Anfang auch ein bisschen gefremdelt hat, nicht immer in der Startelf war. Irgendwie wieder in dieser Saison überhaupt nicht in Fahrt kommen. Und du merkst halt, weil wir halt keine so stark besetzte Bank haben, dass wenn Aigner nicht funktioniert, dann funktioniert Seferovic nicht, Meier fällt vielleicht mal aus, dann hast du gleich Probleme.
Otschipka spielt unter seinen Möglichkeiten.
Und wie?
Weitgehend über die Saison.
Und dann hast du die Problematik, dass du sagst, okay, Hasebe, ich bin mit Rechtsverteidiger nicht zufrieden, setze ich auch Hasebe auf die Rechtsverteidigerposition. Meine Güte, der Junge ist über 30, das ist keine Stammposition, die er spielt. Und das merkst du einfach auch. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass wir im Winter Jané Regesel verpflichtet haben, was für mich ein richtig guter Transfer, gerade für das Geld, 120.000 Euro ist. Das ist eine richtig gute Alternative. Und vielleicht gibt es auch jetzt in den letzten verbleibenden Spielen Hasebe wirklich noch die Möglichkeit, auf seiner Position zu spielen, denn du merkst halt auch, vieles fehlt im defensiven Mittelfeld. Das ist nicht böse gemeint gegen Marco Russ, aber wenn du in einer gehobenen Bundesliga-Mannschaft spielen würdest, hätte Russ wahrscheinlich keine Position oder würde nicht in der Startaufstellung spielen, denn er ist doch deutlich limitiert und das zeichnet sich halt auch im Spielaufbau. Das ist, also du siehst, an allen Ecken und Enden hast du Probleme. Otschipka, wie du eben auch angedeutet hast, das war ein Spieler, der in seiner ersten Bundesliga-Saison für die Frankfurter Eintracht richtig gut gespielt hat. Der ist nicht zuletzt wegen ihm sind wir ja dann auch in den Europacup gekommen, durch seine Flanken. Seitdem hast du eigentlich lange nichts, dann hast du mal ein, zwei Spiele Ausschlag und dann wieder nichts. Und das ist halt, du merkst, da funktioniert es halt nicht.
Es sind halt, das ist das Gemeine im Fußball, es sind halt einfach Kleinigkeiten.
Ja.
Also ich erinnere mich, das habe ich gesehen im Stadion, Auswärtsspiel in Augsburg, ein 0:0, wo du jetzt erstmal guckst das Ergebnis an und sagst, boah, das ist einfach zu wenig. Aber wenn du das Spiel anguckst, um Himmels Willen, Frankfurt hat sich 300-400%ige Chancen rausgespielt und da stand aber ein Marvin Hitz, gegen den war an dem Tag einfach nichts zu machen. So und gut, das ist immer so ein hätte, wäre, wenn. Ja? Ja, aber klar. Wenn du so die einzelnen Spiele durchgehst, also richtig, richtig schlecht waren zumindest meiner Meinung nach nur das Stuttgart-Spiel zu Hause, wo du dir halt 4 Stück einschenken lässt. Das ist denkbar schlecht. Und Köln die eine Hälfte. So.
Ja.
So. Und alles andere.
Ja, also ich fand Ingolstadt war auch auswärts richtig schlecht und dann auch ganz, ganz fürchterlich war das Heimspiel gegen Darmstadt.
Ja,
und das,
das war der Tief, ja,
das und, stimmt. Und das war halt auch der Knackpunkt, denn da ist die Stimmung, spätestens da ist die Stimmung gekippt, weil du musst ein Spiel gegen Darmstadt, also auch mit der ganzen Bedeutung, musst du siegreich gestalten, das hast du gemerkt. Da hing so viel dran, wenn du dieses Spiel gewinnst und wenn du da zumindest eine ordentliche kämpferische Leistung zeigst. Und ich glaube, dass es noch nicht mal an dem Ergebnis hing, was viele Leute einfach sehr frustriert hat, sondern an dem fehlenden Kampfeswillen. Der war an diesem Tag nicht so da. Und das hat so viele Leute dementsprechend frustriert, dass sie gesagt haben, so kann das eigentlich nicht weitergehen. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt fing die Welle, sage ich mal, der Negativität wirklich an zu rollen. Und dann hat auch ein Sieg gegen Bremen vor der Winterpause hat zwar wieder ein bisschen was besänftigt, da kam auch das offizielle Statement der Eintracht-Offiziellen, wir wollen definitiv mit Fehl weitermachen, das muss man akzeptieren, das ist okay, aber da war schon viel Negatives im Laufen und du hast dann dummerweise auch im Winter nicht hundertprozentig geschafft, alle Lücken zu stopfen, du hast probiert, Marco Fabian kann man doch keine Schuld geben, dass wenn der jetzt hier inkonstant spielt, der macht für seine Partien in die ersten Bundesliga-Partien macht er doch relativ gut, muss man sagen. Auch die Umgewöhnungsphase ist ja nicht ganz einfach. Aber du hast halt nicht geschafft, alle Lücken zu stopfen. Über die linke Mittelfeldposition müssen wir eh nochmal reden, weil da hatten wir erst einen, dann hatten wir keinen und jetzt haben wir plötzlich 3 und irgendwie ist die Hälfte der Spieler, die geholt wurden, wieder außen vor. Also sehr, sehr merkwürdig. Da habe ich auch das Gefühl, dass manchmal der eine nicht weiß, was der andere so tut.
Wie meinst du da mit dem einen und dem anderen? Ist der eine von denen Bruno Hübner oder meinst du die Spieler?
Ja. Nee, also die Sache war, alles fing ja damit an, dass Takashi Inui im Sommer ging. Und ich denke, als neutraler Fan oder als Eintracht-Fan muss man sagen, das ist eine verkraftbare Abgabe gewesen. Ja? Mhm. Dann hast du Mirjad Gacinovic geholt, Mirjad Gacinovic für einen ordentlichen Betrag. Der hat aber relativ wenig Chancen bekommen. Das heißt, du hast die ganze Zeit dann in der Hinrunde dann probiert, irgendwie die linke Mittelfeldposition irgendwie zu stopfen. Und dann was machst du im Winter? Dann kaufst du gleich 2 neue, also Fabian und auch Hushti. Kurz vorher hast du aber gesagt, Gacinovic hat sich auch herangekämpft, ja. Und dann, weil ich glaube, er hat ein paar Spiele vor der Winterpause hat er dann ja mal gemacht, sah auch ganz gut aus. Und dann hast du ja plötzlich drei Optionen. Ne? Hm. Und jetzt ist Gacinovic wieder komplett weg. Hushti spielt eigentlich regelmäßig 90 Minuten. Und das ist auch eine Personalie, über die wir uns mal unterhalten müssen. Denn, so leid es mir tut, Jablosz Hushti war ein richtig guter Bundesligaspieler zeitweise, aber er ist ein Schatten seiner selbst. Und was er momentan abliefert, hat nichts mit Bundesliga zu tun. Und trägt dem Spiel halt auch nicht zu. Also ich meine, das ist dann halt auch problematisch, wenn du einfach siehst, dass ein Spieler auf einem Spieler so viel lastet und dass er eigentlich regelmäßig 90 Minuten durchspielt, aber die Leistung halt einfach nicht so ist. Natürlich vom Läuferischen her, aber auch Gedankenschnelligkeit fehlt mir bei ihm.
Wobei, weißt du, wenn du einen Hushti für das Geld bekommst, dann musst du es machen. Also das ist schon, der ist ja im Grunde vom Laster gefallen. Ja, also der wollte unbedingt zurück aus China, weil es ihm da und vor allem seiner Familie 0,0 gefallen hat. So, und jetzt spielt er total leistungsbezogen und du kriegst im Winter einen Bundesliga-erfahrenen Mann, der zur Not auch noch auf der 10 spielen kann. Also das kann man schon machen. Ich finde, es ist auch nicht alles schief gegangen. Also du musst ja auch mal sagen, dass zum Beispiel die Torhüterposition haben sie glamourös versetzt.
Grandios.
Ja, also hätte ich jetzt vor der Saison gesagt, größte Baustelle.
Ja.
Und Radetzky ist echt großartig. Ja. Ich meine, man kann am Ende des Tages, kann man natürlich drüber streiten. Ich finde, das hängt jetzt auch gar nicht so sehr an den Neuzugängen, sondern es ist schon auch irgendwie so das Ergebnis der letzten Jahre halt einfach. Du hast halt auf den Sechserpositionen jetzt auch nicht mehr State-of-the-Art-Besetzung. Also wenn man es mit anderen vergleicht, das ist schon okay, aber es muss halt auch alles passen. Ja. Und genauso ist es in der Innenverteidigung natürlich auch. Das ist auch in Ordnung, aber es ist auch keine extraordinäre Klasse. Und das große Problem sind die Außenbahnen links und rechts. Von Anfang an ist das ein Stück weit schiefgelaufen. Und das alles zusammen ergibt jetzt halt das, was passiert ist. Hat einer von euch eigentlich ein Bild plus Abo? Bei mich würde ja interessieren, mit welchem Satz genau feuerte denn nun Bruchhagen Armin Fee? Ich bin leider zu geizig, um mir diesen Satz zu kaufen.
Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich nichts mit den vier Buchstaben kaufe und auch dementsprechend kein Abonnement habe.
Außerdem, ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Satz so glamourös war, weil das ist halt immer noch Bruchhagen und der wird wahrscheinlich was gesagt haben wie Armin, es tut mir leid. Aber, oder irgendwie so. Ich meine, Bruchhagen wollte ja auch dem Anschein nach zumindest unbedingt die Trainerentlassung vermeiden in seiner letzten Saison für die Eintracht, was ja eventuell auf den Punkt einzahlt, den Marvin schon genannt hat, dass man jetzt etwas spät handelt.
Ja.
Aber andererseits, vielleicht kann man die Entlassung wirklich am besten so zusammenfassen, wie du es auch schon ganz am Anfang angedeutet hast, das ist jetzt halt quasi ein weiterer Reizpunkt, den man noch setzen kann. Man hat in der Winterpause hat man versucht, die Lücken zu schließen. Dann hat man sich jetzt angeguckt, hat das funktioniert? Armin Fee hat noch versucht, irgendwie an der Einstellung zu drehen, hat auch versucht, denen so ein bisschen den Druck zu nehmen. Gerade gegen Berlin ist das ja auch gut gelungen. Mhm. Das war ein gutes Spiel. Da war einfach nur Salomon Kalou auf der anderen Seite. Und deswegen geht das 0-2 verloren. Und jetzt hat es aber auch nicht funktioniert. Und diese Einstellungskiste war jetzt auch nicht so überzeugend, jetzt über einen längeren Zeitraum in der Rückrunde gesehen. Und das war halt jetzt quasi noch die einzige Möglichkeit, die noch für die Verantwortlichen verblieb, um aus ihrer Position heraus einen Reizpunkt zu setzen. Und letztlich schiebt man damit ja auch ehrlich gesagt so ein bisschen die Verantwortung weg, weil die haben jetzt quasi alles getan, was sie tun konnten. Und jetzt muss es jemand anderes richten.
Sehe ich ganz genauso, denn die Sache ist doch die, wir haben natürlich jetzt über lauter Symptome gesprochen, ne? Wir haben jetzt teilweise angesprochen, viele sind verletzt, dann haben die Transfers vielleicht nicht alle so hundertprozentig geklappt. Das ist alles richtig, ja. Und Fee hat halt auch seinen Anteil daran, ja. Aber im Endeffekt geht es für Bruchhagen allein auch darum, seine fast 13-jährige Regentschaft hier noch irgendwie zu retten. Denn wie ironisch wäre die Geschichte. Er ist gekommen, als die Eintracht, er ist in der ersten Saison mit der Eintracht abgestiegen, aber es war von Anfang an klar, dass da nicht mehr wirklich viel passiert und dass es dann einen Neuaufbau geben muss. Den hat er mit eingeleitet. Aber wie ironisch, ihr müsst euch diese Dramatik wirklich mal geben, wenn wir am Ende der Ära Bruchhagen nach fast 13 Jahren wieder genau da stehen, wo er uns aufgenommen hat. Und ich glaube, das hat ihn, genau dieser Gedankengang hat ihm am Ende des Tages auch dazu bewogen zu sagen, ich muss jetzt auch hier ehrlich gesagt ich will nicht sagen, sein Andenken retten, aber er muss jetzt nochmal sehen, dass das nicht wieder passiert. Denn es bringt nichts. Ich war auf der Mitgliederversammlung von ein paar Wochen. Da hat er gemeint, was ihn in seiner Arbeit auszeichnet, ist, dass die Eintracht in der Geldtabelle, in der TV-Tabelle von irgendwie was Platz 13 oder 14, 15, irgendwas, auf Platz 9 oder 10 gerückt ist, je nach dem Ende der Saison. Ja, okay, das kannst du natürlich sagen, dass das dein Wirken ausgezeichnet hat, aber das ist doch nicht das, was die Fans in Erinnerung halten. Die Fans wollen in Erinnerung halten, dass das trotzdem eine erfolgreiche Geschichte war und dass wir in der Bundesliga blieben. Da bringt dann ein Abstieg dann halt auch nichts. Ne? Also für mich ist das insgesamt einfach komplett ironisch und auch fast dramatisch, was momentan abläuft. Und es ist aber im Endeffekt auch ein Vertuschen von Dingen, die in den letzten Monaten, eigentlich fast Jahren, definitiv nicht zu Ende gedacht wurden. Denn man kann doch gar nicht sagen, dass ein Konzept vorherrschte, als Armin Fee zum zweiten Mal geholt wurde. Das sah doch für mich nicht nach einer langfristigen Planung aus. Und das ist halt für mich auch das Problem. Das kritisiere ich viel mehr, dass Fee als Rädchen dann hier geholt wurde. Und es ist ja noch nur ein Rad an diesem großen Zahnwagen, wo viele Dinge nicht wirklich gut funktionieren. Vielleicht hängt es auch mit einer inneren mangelnden Geschlossenheit ab. Das wissen wir aber nicht.
Ja, habe ich so viel erzählt. Ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, ja. Also, dass Fee definitiv einen Anteil hat, aber nicht allein schuldig, das sowieso, aber auch die Frage eben tatsächlich ist, wo sind die eigentlichen Fehler passiert? Denn eben auch gerade in der Kaderstruktur ist halt auch kein Zeichen von Stärke, wenn man im Winter so nachbessern muss. Und letztlich lief es, finde ich, sogar mit den Transfers noch besser, als erwartbar war. Ich hätte nicht gedacht, dass Marco Fabian jetzt schon eine tragende Rolle teilweise in der Offensive nehmen kann und in manchen Spielen war er der Einzige, der da vorne ein bisschen mal Momentum reingebracht hat ins Positive.
Jetzt es ist sowieso, sorry, wenn ich noch ganz kurz einhake, sowieso auch die Person Hübner ist ultimativ kontrovers in Frankfurt mittlerweile, wird ultimativ kontrovers diskutiert. Es gibt die Leute, wo ich mich jetzt eher dazu zählen würde, die Hübner einigermaßen in Schutz nehmen und sagen, guck mal, mit dem Geld hat er auch viel Gutes gemacht. Wer hätte denn gedacht, dass Lukas Radetzky so großartig einschlägt für einen Bruchteil des Geldes, was wir für Kevin Trapp bekommen haben, haben wir einen Torhüter geholt, der sich in dieser Saison unglaublich ausgezeichnet hat. Der bekommt natürlich auch bei uns viel Arbeit, hat auch dementsprechend die Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Aber ich würde mal sagen, für 2 Millionen ist das eine richtig gute Nummer. Und wer hat Lukas Radetzky vorher großartig gekannt? Ne? Starke Nummer. Und auch, wie gesagt, auch Rehgesel, wie du Marco Fabian eben genannt hast. Da sind gute Leute dabei. Ich weiß auch nicht, theoretisch könnte man Enes Benatire, den habe ich komplett außen vor gelassen. Das war ja auch ein linker Mittelfeldspieler. Ja? Also den haben sie ja auch verpflichtet. Ja? Also da waren schon Verpflichtungen, das war okay. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, dass er sogar der Totengräber wäre. Da gab es den einen oder anderen Blogpost, den ich in der letzten Zeit gelesen habe. Also auch eine Sache, die kontrovers diskutiert wird. Aber gut, wollte ich nur kurz einwerfen.
Ja, und wie geht's jetzt weiter? Es fällt auf, dass schon wieder die Trainersuche recht öffentlichkeitswirksam geschieht. Und ehrlich gesagt, dadurch, dass sich das Ganze jetzt ja etwas zugespitzt hat und nicht so ganz überraschend ums Eck kam, hätte ich mit einer schnelleren Lösung gerechnet, also einer schnelleren Nachfolge.
Tja, also ich bin ehrlich gesagt zunächst mal sehr verdutzt, wie öffentlich alles mittlerweile gehandhabt wird. Das fiel mir schon bei der Suche des Nachfolgers des Vorstandsvorsitzenden sehr auf, dass sich öffentlich jeder Zweite dazu geäußert hat und gesagt hat, ja, er kommt für das Amt nicht in Frage. Er bedankt sich für die Gespräche, aber er kommt nicht in Frage. Das war bei Metzelder so. Bei Metzelder, der hat das noch relativ professionell gehandhabt. Negativ habe ich das gefühlt bei Nährlinge, wo ich mir die Frage gestellt habe, warum erzählst du das jetzt eigentlich in der Öffentlichkeit? Was soll das eigentlich? Ja? Warum muss sich jeder dazu bemühen, fühlen, öffentlich abzusagen. Das ist im höchsten Maße unprofessionell und ich weiß nicht, ob das total der Sinn der Sache ist, dass jeder mal seine 2 Minuten wieder an einem Mikro verbringt. Also das finde ich nicht gut und ähnlich läuft es jetzt auch schon in der Suche des Trainers. Da war ja auch so, dass also Gisdol hat ja gestern nicht wirklich was dazu gesagt, aber auch da habe ich eher so eine ablehnende Haltung verspürt. Wer jetzt schon gemeint hatte, dass er nicht in Frage kommt, war ja zum Beispiel Mirko Slomka, der gestern irgendwie ein Interview gegeben hat bei Sat1 Gold. Also er war, glaube ich, bei irgendeinem Tennisturnier und hat gemeint, dass er für die Stelle nicht in Frage kommt, sonst wäre er ja nicht
irgendein mit dem Tennisturnier. Tennisturnier, Davis Cup, aber egal.
Ja, tut mir leid. Ich bin, du merkst, ich bin ein Tennisbanause, ja.
Ganz offensichtlich.
Seitdem Uli Potowski nicht mehr RTL Wimbledon moderiert, bin ich da raus, ja. Also insofern. Also das heißt, daran siehst du, dass ich schon ein bisschen älter bin. Naja, also das ist ja nicht der einzige, ja. Es gibt auch noch andere Leute, die sich schon ablehnend geäußert haben. Ich glaube, bei Costa Roniac war das auch schon so, wobei der Name immer noch hier rumschwirrt. Die anderen habe ich mir schon gar nicht mehr gemerkt. Also es ist ein bisschen problematisch. Ich habe trotzdem so die eine oder andere Version im Kopf, die vielleicht nicht jeder so auf dem Zettel hätte. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Eintracht trotz dieser prekären Lage einfach mal außerhalb einer typischen Box, außerhalb der typischen Bundesliga-Blase denkt. Denn vielleicht könnte das mehr Erfolg bringen, als so jetzt einen kurzfristigen Retter zu holen.
Mhm. Ja, jetzt musst du uns dann aber halt auch in deinen Kopf blicken lassen, Marvin. Als Mensch des öffentlichen Interesses, was sind denn so deine Out-of-the-Box-Lösungen?
Also ich sag mal so, wenn ich mir wirklich wünschen könnte und jetzt die freie Verfügung darüber hätte, würde ich mir eigentlich Gert-Jan Verbeek wünschen von Bochum, den ich als total tollen Typen erachte. Ich mag ihn, ich mag seine Art und ich finde den Spielstil, den er spielen lässt, natürlich klasse. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt für die kurzfristige Lösung im Abstiegskampf was bringen würde, aber mit ihm könnte ich mir auch einen Neuaufbau vorstellen. Also Gert-Jan Verbeek wäre für mich einer der Besten, aber das Problem ist halt, wir wissen, mit Bochum, naja, er wird noch so latent um den Aufstieg gekämpft, wobei die sind ja auch schon 7 Punkte weg auf dem Relegationsplatz. Aber ich glaube,
er hat auch seinen Vertrag da gerade erst verlängert. Also
genau, das wird schwierig zu verwirklichen sein. Ich glaube aber, er ist relativ zufrieden dort. Er hat sich ja da so sein kleines Reich gebaut. Ansonsten, das ist jetzt wirklich ein bisschen, ich würde mal drüber nachdenken, ob Fred Rütten vielleicht kein verkehrter Mann ist. Ich finde ich finde die Personalie immer noch interessant. Ich weiß, dass er zuletzt in Rotterdam nicht großartig erfolgreich war. Wobei, wenn du dir den Punkteschnitt anschaust, sieht es auch anders aus. Aber ich habe auch immer noch das Gefühl, und ich habe auch mit ein paar Schalkern gesprochen, dass die ihn so menschlich gar nicht schlecht fanden. Ich fand das Spielstil, ich kann das jetzt nicht vollends beurteilen, weil ich nicht alle Spiele in den Niederlanden geguckt habe, aber es hat mir grundsätzlich auch gefallen. Das sind so die Personalien. Und jetzt mal eine ganz andere Nummer. Was ist eigentlich mit Uwe Rösler? Da müssen wir uns natürlich fragen, warum hat es mit Leeds United jetzt zuletzt nicht geklappt? Aber der war im letzten Sommer auch ein Kandidat bei der Eintracht. Mhm. Das sind so die drei Namen, die jetzt gar nicht gehandelt werden. Wären wir in einer besseren Position, hätte ich sogar mal Slaven Bilic in den Ring geworfen. Auch ein Typ, den ich gut fand und mich eigentlich damals geärgert habe, dass der nicht bei Hamburg angeheuert hätte, weil das hätte ich gerne in der Bundesliga gesehen. Ja, das sind jetzt so die unrealistischen Lösungen. Was ich für realistisch erachte und auch mittlerweile immer mehr die Runde macht, ist eigentlich ein Duo Keller und Schur. Also Schur und der Trainer der gegenwärtigen U19 als Co-Trainer und Jens Keller, da brauchen wir nicht zu viel sagen, da kennt ja jeder hier von uns, weil das würde insofern ganz gut mit hineinspielen, da weiß ich aber nicht, wie die Beziehung jetzt zwischen den beiden ist, vielleicht kann der Jonas da mehr zu sagen, weil wir suchen ja einen Vorstandsvorsitzenden, es gibt eine Person, die hat sich schon einigermaßen angeboten, das wäre Horst Held, da gibt es auch einige, die sagen, der scheint wirklich sehr interessiert an der Position zu sein und das wäre natürlich ein sicheres Tandem, die kennen sich ja wenigstens. Kann einer von euch mir sagen, wie die mittlerweile zueinander stehen?
Also Jens Keller wird mich natürlich sehr freuen, wenn der zurückkommt, weil den kann ich ganz gut imitieren.
Okay.
Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass er die cleverste Lösung ist, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich weiß nicht, ob er der Typ ist, der jetzt hier die sofortige Aufbruchstimmung erzeugt. Das ist Punkt 1. Punkt 2, ich würde jetzt einfach mal in aller Vorsicht seine Taktik in etwa bei Fee verorten. Also ich behaupte, das ist es jetzt nicht. Also das bringt jetzt nicht den, oder das ist die man könnte auch so sagen, es ist die logische Fortsetzung von Schaf-Fee. Ja. Fair enough. Aber also für einen Verein, und daran sieht man schon auch ein bisschen die Konzeptlosigkeit, der vor anderthalb Jahren beinahe noch Roger Schmidt verpflichtet hätte, ist es schon, merkt man halt einfach, dass eine gewisse Beliebigkeit, ja. So, und das ist jetzt so, deswegen, das macht es jetzt auch so ein bisschen schwer, weil man jetzt, was sucht die Eintracht jetzt? Suchen sie jetzt die langfristige Lösung, also so eine Art Roger Schmidt, oder geht es jetzt erstmal nur darum, einen kurzfristigen Retter zu finden? Da wiederum würde ich, also Gisdol, bin ich mir sicher, ist eine ganz safe Lösung. Also mit Markus Gisdol wird Frankfurt die Klasse halten. Würde ich jetzt einfach sagen. Das hat er schon mal bewiesen. Das ist ein bewährter Mann, dem traue ich das ohne weiteres zu. Mir ist auch bis heute nicht so ganz klar, was in Hoffenheim da eigentlich schiefgegangen ist. Aber egal.
Ich finde die Option durchaus interessant. Also er hat sich ja auch nicht komplett ablehnend am gestrigen Tag geäußert. Also man hat schon gemerkt, es würde in ihm arbeiten, oder?
Ja, also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich. Ich kann das jetzt, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch das Interview nicht gehört, aber also jetzt mal so rein unter den jetzigen Gegebenheiten, weil alles andere ist ja, Gert Jan Verbeek wäre wirklich eine traumhafte Vorstellung. Also da macht es bei mir sofort auch Klick. Also das sind zwei.
Wobei der auch kein Bild plus Abo so hat, Jonas. Hat auch kein Bild plus Abo. Also vom Mediennutzungsverhalten eher so wie Marvin und ich.
Hier, ganz ehrlich, das wäre doch total geil. Stell dir mal vor, der Gert-Jan Verbeek ist hier in Frankfurt. Dann nehme ich den mit zur nächsten, Anti-Pegida-Demo. Das ist doch geil. Der Junge, dem kann ich ein Refugees Welcome-Shirt geben und da freut er sich. Also ganz ehrlich, das wäre für mich das wäre die optimalste Lösung, natürlich auch von allem, was ich irgendwie positiv finde.
Du weißt aber, dass wir keinen WG-Mitbewohner für dich suchen, sondern einen Trainer für deinen Verein.
Ja, aber weißt du, meine Wohnung, die ist schimmelig, ja? Ich bin jetzt hier umgezogen. Ich bin jetzt hier in einer 18 Quadratmeter Wohnung von einer Freundin von mir. Hier habe ich schon mal gewohnt, dann ist da meine gute Freundin hier reingezogen. Und jetzt wohne ich hier wieder 2 Tage in dieser 18 Quadratmeter Wohnung. Ich suche schon, ja? Und wenn die Möglichkeit gibt, dann würde ich mich auch anteilig beteiligen. Das wird dann im Endeffekt so funktionieren, dass ich wahrscheinlich den Pool bezahle und er den Rest. Das ist doch gar nicht so schlecht. Also ich denke, da sollte man drüber nachdenken. Und wir würden auch die Lösungen finden. Und ich habe auch die oder andere gute Apfelweinkneipe am Start. Der Holländer freut sich.
Okay.
Da hat jemand gut in den Ring. Nicht so einfach. Also ich finde, Runjajic würde ich es im Übrigen auch total zutrauen. So, du hast ja jetzt, die wichtigen Spiele kommen ja jetzt erst. Also zu Hause Hannover.
Du hast alles in der Hand.
Ja. Mainz.
Bremen. Darmstadt.
Bremen ist letzter Spieltag, glaube ich.
Genau, darauf darf man sich nicht verlassen. Das ist immer die Gefahr. Das hört sich total abergläubisch an. Ich bin sonst überhaupt gar nicht abergläubisch und nehme lieber 2 links laufende Katzen auf. Das habe ich kein Problem mit. Auch wenn sie schwarz sind und so weiter. Die schwarzen Katzen, sagt mir doch immer. Ihr wisst, was ich meine.
Entschuldigung, die Eintracht ist zumindest in meiner Erinnerung doch der große Held des letzten Spieltages.
Also, ja, aber nie auswärts. Guck dir das mal an. Das ist nämlich genau das Problem. Letzter Spieltag zu Hause, safe Sache. Letzter Spieltag auswärts. Immer gefährlich. Da sind wir, glaube ich, ein oder zweimal schon abgestiegen.
Aber war deswegen, das 6:3 damals nicht auswärts?
Nö, das war zu Hause. Ich war ja da.
Gegen Reutlingen.
Genau. Ja. Wo werden da Halbzeiten noch schlecht aussahen.
Richtig, das war großartig. Ja. Und ja, klar, Magath war auch zu Hause. Stimmt schon. Mhm.
Deswegen, also Hannover, Hoffenheim, Darmstadt, Bremen und Mainz auch zu Hause übrigens. Das sind alles Punkte, die du holen könntest und vielleicht sogar müsstest und dann würdest du sicher die Klasse halten. Wenn wir Mainz wegnehmen, hast du, glaube ich, 36 Punkte, wenn du die angesprochenen Spiele gewinnst. Und wenn du Mainz sogar gewinnst, hast du 39, dann bist du drin. Mhm. Aber das ist genau das Problem. Wir reden hier halt rein theoretisch. Es muss sich halt auch was verändern. Ich habe gegenwärtig einfach das Gefühl, das ist noch ein viel zu großes, naja, es läuft ja eigentlich und wir verstehen uns ja alle ganz gut, deswegen habe ich das vorhin angesprochen mit den Reizpunkten setzen. Es muss was passieren, dass du überhaupt wieder auf die Straße kommst, wo du überhaupt sagen kannst, wir können diese Spiele gewinnen. Und da muss der richtige Trainer gefunden werden. Das ist natürlich eine denkbar schwierige Lösung mit den angesprochenen. Gisdol kann durchaus relevant werden. Warum nicht? Bei Runjard gibt es ja aber anscheinend intern total viele Vorbehalte. Das ist mir nicht bekannt, warum, aber da höre ich sehr viel Negatives.
Ja, ich habe da ehrlich gesagt Lautern auch nicht eng genug verfolgt. Aber gut, bevor auch dieser komplette Teil jetzt dann alles obsolet wird, weil im Moment, in dem ich die Folge veröffentliche, dann doch Stefan Effenberg Trainer bei Eintracht wird.
Alter, dann sagt er, okay, dann müssen wir uns noch mal drüber unterhalten, ob wir das weiter hier machen können, weil ich weiß nicht, ob ich dann meine Dauerkarte noch haben werde.
Ach Marvin, ich möchte da unseren Hörer A. Zeigler zitieren, der geschrieben hat, als leidenschaftlicher Hörer des Eintracht Frankfurt Podcasts fordere ich die Eintracht zum Wohle der Podcaster und Podcast-Fans hiermit vehement dazu auf, erfolgreicher zu spielen, aber nicht zu sehr. Die Folgen nach Niederlagen machen immer viel Spaß, aber nur solange sich der Ärger auf vertane Europapokalchancen richtet und nicht auf begründete Abstiegssorgen. Also das wäre perfekt.
Amen.
Gut, ich glaube, wir haben die Situation ganz gut umrissen und können jetzt warten und der Dinge harren. schauen, was da kommt. Und wir nehmen mit, Armin Fee war Teil des Ganzen, logischerweise, aber es war jetzt vor allem ein Reizpunkt, der gesetzt werden musste. Und man hat es aber immer noch in der eigenen Hand, wegen der angesprochenen Spiele. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Grundpfeiler, die man mitnehmen kann aus diesem Segment. Und alles andere sehen wir dann, unter anderem dann am Wochenende, wenn es in Gladbach weitergeht für die Eintracht.
Genau. Eins will ich trotzdem noch sagen, sorry, wenn ich da immer dazwischen hake. Es stellt sich trotzdem weiterhin die Frage, wie es selbst mit der Trainerfindung, nach der Trainerfindung weitergeht. Denn wir haben Vorstandsvorsitzende, das ist ein wichtiger Punkt. Uns schwimmt alles auch in finanzieller Hinsicht weg. Das sind Dinge, die du nicht wegdiskutieren kannst. Der Sponsor Fiat wird uns nach der Saison verlassen. Es gibt momentan größere Probleme mit Nike, die nicht zufrieden sind, ob der wenigen Verkaufszahlen bezüglich der Trikots. Es sind alles Punkte, die diskutiert werden müssen. Wir haben weiterhin die hohe Stadionmiete. Da wurde bis auf das viel gelabert wurde, nichts getan. Das sind alles Punkte, die für die Eintracht momentan sehr ungünstig sind. Und die gilt es auch in relativ kurzer Zeit jetzt zu schließen, wenn du nicht, weil ganz ehrlich, hast du keinen neuen Trikotsponsor für die nächste Saison, geht der viel Geld flöten und so weiter und so fort. Das muss alles jetzt bald mal passieren. Und es bringt nichts, wenn man sich, das wird sich nicht in Wohlgefallen auflösen, auch und selbst wenn Bruchhagen bald weg ist. Sorry.
Eintracht Frankfurt Podcast wäre ein schöner Sponsor für die Eintracht. Und dann immer mit aktuellen Zitaten aus der letzten Folge auf der Brust.
Das wird aber ganz schön teuer.
Ja, und man müsste eine ganz schön kleine Schriftgröße nehmen. Wie man jetzt schon gemerkt hat, neigt ihr dazu, viel zu reden. Aber absolute Hörempfehlung. Okay, lass mal noch auf andere Spiele gucken, damit wir keine 3-Stunden-Folge produzieren. Der Grund, warum es jetzt tabellarisch so prekär wird, liegt ja unter anderem daran, dass es zum Beispiel ein Spiel in Bremen gab, das 4:1 gegen Hannover gewonnen ging, mit der Feel-Good-Story der Saison, ein bisschen Claudio Pizarro. Jonas, die Süddeutsche hat, glaube ich, geschrieben, der beste 37-Jährige der Welt. Kann man eigentlich nicht widersprechen.
Ja, auf jeden Fall der beste 37er Stürmer. Also ja, also das ist wirklich traumhaft. Ich habe von Anfang an die Hoffnung gehabt, dass er mehr ist als nur ein Marketing-Gag. Und der hat ja auch, ach, der hat eigentlich auch in den letzten Bayern-Jahren ja, wenn er gespielt hat, immer vernünftig gespielt. Deswegen, dass es dann jetzt so trotzdem so klappt, das ist einfach nur großartig, dass das jetzt so passt in dieser Woche. Aber auch da sieht man im Übrigen, weil wie eng das dann halt ist. Ich meine, die Gefühlslage in Bremen war noch vor ziemlich genau einer Woche die in Frankfurt. Also wann waren das? Auch gegen Darmstadt, nur ein Unentschieden zu Hause. Und du hast gedacht, okay, da geht ja jetzt wirklich gar nichts mehr. Und offen angeblich stand Viktor Skripnik kurz vor dem Rauswurf und. So, und dann spielst du echt eine gute Woche. Und ja, das sind jetzt genau die zwei Spiele, die Frankfurt halt nicht hat. Und das ist der Unterschied zwischen Trainerentlassung und Konzept über den Haufen schmeißen und eben nicht. So, so einfach ist es. Davon abgesehen, das Spiel in, das, ich weiß nicht, das, ob man jetzt dieses Spiel gegen Hannover so hochhängen soll, bei allem Respekt, aber Hannover 96 erscheint mir jetzt gerade echt nicht als wettbewerbsfähig. Ganz stark war sicherlich das Auswärtsspiel in Leverkusen von Bremen. Und deswegen ist das, das sieht schon wieder echt ganz gut aus bei Werder jetzt gerade, weil sie als Mannschaft halt funktionieren und weil da jetzt im Moment viele auch echt ihre Form abrufen und ihre Aufstellung rechtfertigen. Also was für sich, Junuzovic ist echt wieder nah an seiner Bestform. Pizarro sowieso, Bartels spielt wieder so wie er phasenweise in der letzten Saison gespielt hat. Fritz rafft sich nochmal auf und zeigt, dass er zu Recht wichtig ist. Also da passt viel.
Es ist ja wirklich keine überragende Mannschaft, die da auf dem Platz steht. Ne? Das ist halt auch, es ist eine durchschnittliche Mannschaft, aber da habe ich ebenfalls das Gefühl, dass sie zum einen an ihr Leistungsmaximum wieder kommen, aber dass sie auch wissen um ihre eigene Stärke und dass es halt auch nur gemeinschaftlich klappt. Und dann übernehmen halt gewisse Leute wie halt Pizarro auch wirklich Verantwortung, auch wie du gesagt hast, hier die Mitte da um Junuzovic und Fritz. Das ist schon eine starke Angelegenheit. Und wahrscheinlich klappt es auch nur so für Bremen. Ich mache mir halt ehrlich gesagt nur große Sorgen, auch wenn ich mir das normalerweise jetzt nicht machen dürfte, weil die Eintracht selber im Abstiegskampf steckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hannover da irgendwie momentan nochmal rauskommt.
Da gibt es wirklich gar kein Anzeichen dafür. Nee. Wirklich. Bei aller Bibel.
Also ich meine, es stand eigentlich schon vor der Saison fest, dass Hannover, bis auf kleine Ausrufezeichen, die sind gar nicht so klein. Kiyotake ist immer noch ein richtig guter Spieler. Aber insgesamt von der ganzen Kaderzusammenstellung einfach nicht so ist, dass die großartig Bäume ausreißen werden. Natürlich hast du mit Zieler einen ganz guten Torhüter hinten drin, den ich aber auch teilweise überbewertet finde, aber darüber können wir noch sprechen. Aber momentan kann da keiner was abrufen. Das wirkt sehr bruchstückhaft. Und ich glaube, die Punkte nochmal aufzuholen, wird fast unmöglich. Und die haben jetzt 9 Punkte aufs komplett rettende Ufer. Ich glaube nicht, dass das noch irgendwie zu holen ist.
Nee, spricht überhaupt nichts dafür. Nichts in der Körpersprache, nichts im Kader und ehrlich gesagt auch nichts auf der Trainerbank. Also dieses Danke Thomas Plakat der Werder-Fans war natürlich hart. Beim Stand von 4-1 haben sie es dann ausgepackt oder 3-1. Aber hat in dem Spiel halt auch wirklich auch wieder gepasst. Also das war halt einfach zu wenig von Hannover. Und so schön das 2-0 von Claudio Pizarro war, da stehen halt auch 8 Hannoveraner außenrum. Aber jeder von denen hat einen Abstand von 3 Metern zu ihm. Alle wunderbare Sicht, haben das Tor des Monats aus der Nähe gesehen, ganz toll. Aber so darfst du halt einfach nicht verteidigen, wenn du hinten drin stehst. Und dann, ja, also er spricht nichts, glaube ich, für den Klassenerhalt. Mhm.
Von langer Hand verplant.
Ja, halt wirklich. Also man konnte es wirklich. Ich habe mich im Nachhinein gewundert, warum wir den der Saisonvorschau nicht noch deutlicher in die Abstiegsränge getippt haben, weil wir uns alle drei, die Vorschau-Sendung mit Stefan Rommel und Tobias Escher, da waren wir uns alle drei einig, Hannover wird es ganz schwer haben und haben Qualität verloren und dafür nichts nachgeholt, was dem irgendwie auch nur nahe käme. Und Stindl war ja im letzten Jahr derjenige, der sie quasi gerettet hat. Und der ist jetzt weg. Also ja, irgendwie mit Ansage, aber trotzdem steht man da einigermaßen kopfschüttelnd, finde ich. Auch wenn man sich den Verlauf nochmal mit an Fronzek festhalten, dann gewinnt er immer zum ungünstigen Zeitpunkt, man kann ihn nicht entlassen. Dann holt man Thomas Schaaf, dann holt man Hugo Almeida. Also eine ganz, ganz merkwürdige Saison.
Das ist auch persönlich echt irgendwie so. Es ist einfach bitter. Also jetzt der Martin Bader, der erklärt jetzt seit bald 2,5 Jahren Krise. Also es ist, der ist mit Nürnberg, wann war denn das? Ja klar, nach dem Abgang von Hecking, seitdem ging es für ihn mit Nürnberg den Bach runter. Mhm. Bittere Ironie, wirklich mit dem Tag, an dem er dann jetzt Nürnberg verlassen hat, fangen die auf einmal an, Fußball zu spielen und werden, wenn es so läuft, wie es aussieht, eine gute Chance haben, aufzusteigen. Mhm. Das ist irgendwie echt ganz bitter. So, und jetzt hängst du da als Sportdirektor mit einem echt schwierigen Vorstandsvorsitzenden. In der Börsensprache gibt es doch so einen Spruch, glaube ich, never catch a falling knife. und genau das hätten sich sowohl Bader als auch vielleicht Thomas Schaaf sagen müssen, weil das war, dieses Messer war wirklich schon war schon sehr schnell, wie das runtergefallen ist. Und das kriegst du dann mitten in so einer Saison vielleicht auch einfach nicht mehr gewuppt. Ehrlich gesagt dann vielleicht auch nicht mit Thomas Schaaf bei aller Wertschätzung. Ja. Also du hättest jetzt vielleicht nochmal so einen fiesen Trainer holen können, also so einer, der es wirklich versteht, eine Mannschaft extrem zu stabilisieren, ja, und wirklich Dirk Schuster Fußball spielen zu lassen und das ist erstmal dreckig gucken und vielleicht fällt vorne irgendwas runter, ja. Aber das ist ja gar nichts. Das tut mir leid. Also ich habe in der Hannover Rückrunde nicht ein Spiel gesehen, auch nicht auswärts in Stuttgart, wo sie gewinnen, in dem du jetzt irgendwie sagen kannst, ja, das könnte klappen. Also das nee.
Stimmt. Es ist folgerichtig, man muss sich nur angucken, die haben 18 Mal in Worten 18 von 25 Spielen verloren. Dann darfst du leider auch nicht drinbleiben. Also das funktioniert einfach nicht. Ist halt Bundesliga. Sorry. Und aber nochmal kurz ein Wort zu Bremen. Eure Einschätzung bitte, Marvin, fang du mal an. Wie nachhaltig wird diese Entwicklung sein? Denn ich zweifle da ehrlich gesagt dran. Das waren jetzt 2 sehr, sehr wichtige Siege und Jonas hat es ja auch beschrieben und auch davor das Unentschieden gegen Darmstadt kann man doch noch mit reinnehmen, weil das, glaube ich, emotional auch wichtig war, da noch einen Punkt mitzunehmen, der nicht unbedingt verdient war. Also 7 Punkte aus dieser englischen Woche und trotzdem habe ich da immer noch Zweifel. 48 Gegentore, ist jetzt nicht so bombig. Und wenn ich mir so den weiteren Spielplan angucke, auch wenn man seine Spieler schont gegen die Bayern, was man mal machen kann in der Situation, ich weiß es nicht. Also das könnte tatsächlich auf den 34. Spieltag zulaufen gegen die Eintracht dann.
Das kann durchaus sein, wobei du dich natürlich jetzt schon mal ein bisschen, also du hast dich schon, also so gefühlt hast du dich ja schon mal ein bisschen befreit. Du bist zumindest jetzt mal 3 Punkte vom 16. Tabellenplatz weg. Das kann natürlich auch, sage ich mal, für die Spieler ein bisschen Lockerheit bedeuten. Was mir halt einfach zu denken gibt, ist, dass die Torhüterposition nicht so wirklich gut besetzt ist. Also der gute Wiedwald war ja bei uns, bei der Eintracht, und hat da die Spiele, die er gemacht hat, relativ ordentlich gespielt. Aber jetzt über die gesamte Saison hinaus muss ich eigentlich sagen, dass es kein Torhüter mit einer gehobenen Bundesliga-Klasse ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich das auch wieder im Verlauf der Saison negativ auswirkt. Deswegen würde ich eigentlich sagen, dass es bis zum Ende definitiv spannend wird. Und auch, ja, natürlich können sich jetzt die Spieler ausruhen, vielleicht gegen Bayern. Aber wenn du damit eine 0-5, 0-6 Klatsche heimfährst, hast du auch keinen Spaß. Ne? Und das ist auch nicht gut für die Moral. Also ich weiß nicht, ob das so erfolgversprechend ist, wenn du das Spiel von vornherein abschenkst. Und die nächsten Partien werden schwierig. Auch Mainz, wenn du dir anguckst, Mainz hat jetzt den Drive, vielleicht wirklich nochmal in Sachen Europa League was zu reißen. Auch wenn wir alle gleich wissen, dass die, tut mir leid, liebe Mainzer, in der ersten Runde der Euroleague dann in der nächsten Saison wieder rausfliegen werden. Ihr wisst, wie das Geschäft läuft. Ja. Aber dann hast du Dortmund. Dortmund ist in der wunderbaren Verfassung gegenwärtig. Die spielen einen richtig herausragenden Fußball. Also du hast wirklich viele heftige Gegner. Und ich weiß nicht, ob mich es als Bremer darauf ankommen lassen würde, wirklich am letzten Spieltag immerhin zu Hause gegen die Eintracht zu spielen. Kommt darauf an, in welcher Verfassung die Eintracht dann bis dahin ist. Also es ist ein wackeliges Gerüst.
Aber das hat ja auch keiner, es hat ja auch niemand behauptet. Die Bremer haben letztes Jahr overperformed, ganz eindeutig. Das war eine überragende Spielzeit, die sie dann unter Skripnik noch hinbekommen haben. Es ist vollkommen klar, dass diese Mannschaft wenn es gut läuft, Platz 10, 11 spielt. Ja, aber einstellig ist kaum vorstellbar. So, und dementsprechend, das ist, im Grunde spielen sie eine normale Saison, und was mich freut, ist, dass der viel zitierte, auch zugegebenermaßen überstrapazierte Werder-Weg, also jetzt zumindest mit dieser Wende hier geklappt hat. Ja, also das ist halt das diese Beharrlichkeit, ja, oder das Aussitzen dann halt auch mal von schwierigen Situationen, das finde ich schon echt gut. Und wie dann Skripnik auch gefeiert wird vom Publikum. Also das ist schon echt großartig.
Und das ist auch wahrscheinlich der Vorteil im Vergleich, jetzt tut mir leid, dass ich wieder einen direkten Vergleich heranziehe, zur Eintracht.
Genau so ist es.
Denn es war der Vorteil, dass bei Werder, du hast die Mannschaft gesehen, da sind ja, wie gesagt, keine richtig großartigen, tollen Einzelspieler dabei und so weiter und so fort. Du hast gemerkt, okay, wir spielen hier in Mittelfeldposition. Aber bei der Eintracht hat eigentlich vor der Saison keiner gesagt, okay, bis auf der Max, der das schon öfter mal angedeutet hat, wenn ich mich da richtig entsinne. Ja, ist kein Problem. Ging es aber eigentlich nicht darum, wir werden jetzt um den Abstiegskampf in den Abstiegskampf zu sehr mit reingehen, wir werden um den Abstieg spielen. Das war eigentlich nicht der Ansatz, weil, und da kommen wir wieder auf Scharf zurück, wir haben Scharf, das war eine sehr komische Situation, da gibt es auch heute noch unterschiedliche Meinungen, wenn ich höre, dass Buchhagen sagt, Scharf wollte selbst gehen, dann halten sich aber hartnäckig die Gerüchte, dass er eher gegangen wurde, also das ist halt auch alles noch nicht so. Und wir sind mit Tabellenplatz 9, mit Scharf, am Ende der Saison haben sich die Wege getrennt. Und wir wollten uns verbessern mit Fee. Jetzt schau dir an, wo wir jetzt gelandet sind. Insofern.
Okay.
Das ist der große Vorteil.
Wir halten fest, Werder Bremen hat den Vorteil des Spirits, und es ist aber auch nicht wirklich, wäre auch nicht verwundernswert, wenn die jetzt bis zum Ende der Spielzeit trotzdem noch im Abstiegskampf hängen. Das ist, könnte ein Zwischenhoch sein. Wie schätzen wir denn da die Lage bei Hoffenheim ein, die jetzt in Stuttgart 1-5 verlieren? Jonas?
Ganz schwierig. Da habe ich auch meinen Samstagnachmittag verbracht bei dem Spiel. Das war eine erschreckende, schockierende Leistung. Das war wirklich, in allen Belangen und auch in der Höhe vollkommen verdient, wie der VfB dieses Spiel gewonnen hat. Und Hoffenheim, also gehen wir mal den Abstiegskampf kurz durch. Hannover sind wir uns einig, die sind weg. Bei allen anderen Mannschaften würde ich ja eigentlich sagen, ist unglaublich schwer zu prognostizieren. Und bei Hoffenheim bin ich nach wie vor auch der Meinung, dass sie schon noch eine realistische Chance haben, mindestens mal den Relegationsplatz zu machen. Also dafür steckt in der Mannschaft einfach viel zu viel Potenzial. Mhm. Die sind offensiv exzellent besetzt. Das ist schon echt eine gute Truppe. Aber das ist schon auch eine risky Nummer, ja, jetzt mal langfristig oder mittelfristig für Hoffenheim betrachtet. Es kann nämlich auch einfach passieren, dass Julian Nagelsmann trotz der Impulse, die er setzt und trotz der Tatsache, dass er ein riesengroßes, geschätztes Trainertalent ist, dass es halt schief geht. Ja? Und genau dafür war im Übrigen dieses Stuttgart-Spiel die Blaupause, weil am Ende des Tages ist halt so, es geht halt im Abstiegskampf manchmal nicht um oder oftmals nicht um 3-5-2, 4-3-3, 3-4-3 verschieben, Halbraumposition und, sondern es geht um Zweikämpfe und es geht um individuelle Klasse und genau so hat der VfB Stuttgart Hoffenheim aus dem Stadion geschossen. Mhm. Das ist wirklich krass schiefgegangen. Hoffenheim hat alles das vermissen lassen, was ein Tabellen-17. In so einer Situation ausmachen muss. Ja, und das wäre dann mittelfristig ein Riesenproblem natürlich für Hoffenheim durch diesen vorgezogenen Move jetzt mit Julian Nagelsmann. Kann schon echt schief gehen, kann aber auch klappen, weil sie jetzt gerade zu Hause haben sie gute Spiele, bis sehr gute Spiele hingelegt, Mainz, Augsburg zuletzt. Wenn sie ihre Defensive so halbwegs im Griff haben und jetzt nicht jede Woche 5 Gegentore kriegen, das Frankfurt-Spiel beispielsweise, Achtung, richtungsweisend.
Mhm, ja. Schön.
Also, oder heißt es richtungweisend? Egal. Aber es wird furchtbar schwer, überhaupt kein Frage.
Mhm. Ich denke, genau so ist es. Die Mannschaft hat definitiv das Potenzial und ich ärgere mich immer noch, wenn ich Pirmin Schwegler auf der Bank sehe. Das muss ich echt sagen, da blutet mir so ein bisschen das Herz, weil gerade Pirmin Schwegler wird uns in der aktuellen Situation aus Eintracht-Sicht natürlich wunderbar gut gefallen, ne? Dass der
verletzt.
Ja. Ja, genau. Ja, ich weiß ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er auch noch nicht so hundertprozentig in Hoffenheim drin ist. Da war er mal kurz, aber wie du gesagt hast, wird auch immer wieder durch Verletzungen rausgerissen. Ich habe trotzdem die Befürchtung, dass Hoffenheim da noch rauskommt. Also Befürchtung aus Eintracht-Sicht gesehen. Denn die individuelle Klasse vieler ist einfach zu hoch anzusehen. Und normalerweise, wenn Volland irgendwann mal wieder zu seiner alten Form zurückfindet, dann muss da normalerweise jede Bundesligamannschaft und gerade auch die Eintracht Angst vor haben. Das Einzige, was halt wirklich sein kann, ist, dass ich halt der gute Herr Nagelsmann doch nicht so in diese Bundesliga einfindet, wie von Hoffenheimer Seite gewünscht. Was mich nur grundsätzlich wundert, das ist was Grundsätzliches. Ich habe da kein Problem mit, dass der Herr so jung ist, aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn du ihn gleich in die Bundesliga reinwirfst, man hört immer mehr von Burnout. Also da sollte man auch mal ein bisschen aufpassen auf den jungen Mann. Und das ist auch keine einfache Situation, aber das ist nur was ganz anderes, weil wir immer mehr Burnouts im Profigeschäft sehen und ich hoffe, dass er nicht zu viel überpaced. Aber das ist was ganz Grundsätzliches. Mhm.
An der Stelle gute Besserung an Sascha Lewandowski von Union Berlin.
Der übrigens, ja.
Entschuldigung, es ist halt auf gar keinen Fall ein leichter, sanfter Trainereinstieg. Ja? Also das ist echt auf niedriger Flughöhe musst du echt eine komplizierte ein Flugzeug da irgendwie so hochhalten. Das ist gar nicht so, das ist wirklich nicht einfach. Die haben jetzt Wolfsburg zu Hause. Glückwunsch dazu. Ja, das verlierst du halt einfach, ohne dass irgendwas Besonderes passieren muss. Du brauchst schon echt eine außergewöhnlich gute Leistung, um das zu gewinnen. So, und dann auswärts Hamburg, glaube ich.
Ja, ja.
Oh, das sind halt auch alles keine Spiele, bei denen du sagst, so, die muss ich, da sage ich jetzt so, die gewinne ich. Ja, also da ist ehrlich gesagt, da wird jedes Spiel echt ein Kampf. Noch dazu, das muss man ja auch sagen, das ist jetzt halt auch schon die dritte neue Spielweise in der Saison, an die sich Hoffenheim jetzt sozusagen wieder gewöhnen muss. Also es ist halt auch schlicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit behaftet, dass das schief geht. Ja, so. Und dann muss nichts Besonderes oder besonders Schlechtes passiert sein mit Julian Nagelsmann, sondern das ist halt einfach nüchterne Mathematik. Ja? Also wenn du halt so eine Bürde übernimmst und jetzt ehrlich gesagt auch schon mal, du hast ja schon 2 Siege geholt. Also die Situation ist ja deutlich besser als noch vor Wochen unter Huub Stevens. Ja? Ja, ja. Und trotzdem, das wird verflucht, denke ich.
Ja, du hast ja auch noch schwierige Partien. Zu Hause gegen Hertha. Gut, wir wissen nicht, wie die Hertha dann in welcher Verfassung die Hertha dann sein wird, aber auswärts dann noch gegen Gladbach. Das allerletzte Spiel in der Saison wird gegen Schalke gespielt. Da kann ich mir auch vorstellen, das ist zwar zu Hause, aber ich will nicht wissen, wie viele Schalke den Weg antreten, wenn es dann noch was um was geht. Keine einfachen Partien.
Ja, aber das haben die gegen den HSV letzte Saison schon nicht geschafft. Aber egal, das ist alles sehr spekulativ. Definitiv hat Hoffenheim wirklich einen Big Point liegen lassen, denn hätten die hier einen Dreier geholt, irgendwie gegen Stuttgart, dann wären die jetzt auf Platz 16 vorgerückt und hätten die Eintracht noch weiter nach hinten geschoben.
Genau.
Und wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, es ist nicht der einfachste Einstieg für Julian Nagelsmann und dafür würde ich auch sagen, sprechen eindeutig, dass er schon in der Halbzeit alle drei Wechsel vollzogen hat. Der musste da auch richtig korrigieren, Jonas. Warum musste er denn das machen?
Ja, also ein Wechsel hat in der ersten Halbzeit schon einmal gewechselt aus taktischen Gründen. Der hat hat seinen dritten Innenverteidiger runtergenommen und wieder auf Viererkette umgestellt. Mhm. Und zur Pause waren sie dann, oh Gott, wie war denn der Spielstand zur Pause? 0-2 aus Hoffenheimer Sicht. Ja. Da musst du dann schon all in gehen, zumal der VfB eigentlich auch schon hätte 4-0 führen können. Insgesamt glaube ich schon, dass er sich so ein bisschen vercoacht hat. Das war ein bisschen überambitioniert. Klar, am Ende des Tages ist dann auch der Spielverlauf halt auch maximal ungünstig. Gleich in der 5. Minute frisst du so ein Gegentor. Mhm. Der VfB hat eine wirklich großartige Qualität, wenn sie den Ball mal vorne drin haben. Alles in allem war es ganz einfach so, dass Hoffenheim sehr mutig rangegangen ist an dieses Spiel. Das meine ich mit vercoacht. Die haben eigentlich so gespielt wie zuletzt zu Hause gegen Augsburg, wirklich mit unglaublich vielen Offensiven und sind dafür gnadenlos abgewatscht worden. Also der VfB hätte sogar noch höher gewinnen können bei etwas besserer Konterverwertung. Das war so genau das Spiel, das dem VfB in die Karten gespielt hat. So, klar ist natürlich, dass er vielleicht auch, ja, aber meine Güte, das ist halt jetzt genau das Ding. Ja. Nagelsmann steht für einen offensiven Fußball und natürlich liegen die großen Stärken von der TSG ganz eindeutig in der Offensive. Man muss ja nur den Kader angucken, um das zu sehen. Mhm. Und jetzt ist halt wie immer die Kernfrage, verträgt sich das mit Abstiegskampf? Ich finde das bewundernswert, wenn man im Abstiegskampf oder als Tabellen-17. Mutig spielt. Viele Trainer würden sagen, das ist alternativlos. Mag schon alles sein. Ob es dann immer zweckmäßig ist, ist die andere Frage. Und also mit Sicherheit kann man sagen, in diesem Spiel, jetzt auswärts in Stuttgart, hätte sich die TSG Hoffenheim mit einem etwas konservativeren Ansatz keine 5 Stück gefangen.
Ja. Und sie hätten vielleicht auch so ein bisschen die Unsicherheit von Stuttgart nutzen können, die ja nach dieser sehr unglücklichen Heimniederlage gegen Hannover und einem Slapstick-Spiel unter der Woche in Gladbach mit 0-4, also die sind jetzt auch nicht mit dem Selbstbewusstsein eines Undertakers irgendwie da ins Spiel gegangen und genau, die hättest du schon nervös machen können mit so einem
Spiel. Vorteil, ja, du hast ein VfB zu Hause, du hast auch gute Ergebnisse im Rücken, wenn der Spielverlauf einigermaßen für dich läuft, wird es für den VfB zu Hause richtig fies. Genau. Und umso enttäuschender ist dieses 5-1.
Und umso schöner für den VfB. Und die sind jetzt mit 31 Punkten auf Platz 11. Die sind durch. Die haben jetzt tatsächlich das Ding geschafft, oder? Kann man das so sagen?
Durch sind sie nicht. Aber in der Form auf jeden Fall. Also wenn die einigermaßen so weiterspielen, dann haben sie mit dem Abstieg nichts zu tun. VfB hat halt, der VfB ist eigentlich ein Eintracht Frankfurt in besser. Mhm. Also es ist so, es ist auch eine wirklich offensiv eigentlich total talentierte Mannschaft mit so ein bisschen Oldschool-Personal noch im Zentrum. Also ich denke da jetzt vor allen Dingen an Georg Niedermeyer.
Alter. Der macht 2 Tore, ey, das ist unfassbar.
Das ist halt unterm Strich die Geschichte der Saison. Also du kannst eigentlich die gesamte Saison des VfB Stuttgart ein Stück weit an Georg Niedermeyer erzählen. Ja, also sehr ambitionierter Saisoneinstieg mit einem kompletten Neuumbau, mit total ambitionierten, im Nachhinein kann man sagen, etwas überambitionierten Trainer, der den Karren mit 180 gegen den Baum gefahren hat. Georg Niedermeyer spielte überhaupt keine Rolle, obwohl er der Mannschaft, ja, weil er vermeintlich nicht ins taktische Konzept passte. So, und er spielt seit dem Tag, an dem Jürgen Kramny übernommen hat, spielt seinen Stiefel, spielt das, was er kann. Und seitdem läuft es zum einen bei der Mannschaft insgesamt deutlich besser. Und dann hat er jetzt noch Spiele wie das drin. Also er hat gegen Frankfurt getroffen, glaube ich, per Kopf. Und jetzt ein Doppelpack. Also das ist schon eine ganz... man kann eine feine Ironie darin erkennen, wenn man möchte.
Ja, an der Stelle eine dringende Follow-Empfehlung für Twitter. Folgt bitte @angryzorniger. Es ist, man könnte sich wirklich vorstellen, dass er das selbst schreibt. Es ist so lustig, es ist so passend. Und vielleicht hast du die Entwicklung beim VfB Stuttgart schon perfekt auf den Punkt gebracht, als du gesagt hast, er spielt so, wie er kann. Und ich glaube, das trifft auf die ganze Mannschaft zu. Sie müssen, also unter Zorniger hätten sie spielen müssen, wie er es wollte. Und unter Kramny ist die Rückentwicklung einfach nur, dass er sie jetzt so spielen lässt, wie sie es auch können. Und sie sind offensiv eben sehr stark. Deswegen
ganz genau.
Defensiv immer noch nicht super. Ich meine, 89 Tore in allen 25 Spielen mit VfB-Beteiligung in diesem Jahr, also kann man sich auch ganz gut angucken als Neutraler. Aber das ist, glaube ich, nur die eine Nuance, dass er ihnen nicht etwas abverlangt, was sie nicht können. Und schon läuft es besser.
Genau so ist es. Die spielen einfach ein ganzes Stück pragmatischer, ohne, ja, letzten Endes immer schon auch erstmal auf Sicherheit bedacht, also soweit es irgendwie geht. Die spielen ja meistens so ein Mittelfeldpressing. Und wenn sie es dann mal so beispielsweise auswärts in Gladbach, sind sie dafür bestraft worden, dass sie nach längerer Zeit mal wieder versucht haben, wirklich sehr weit vorne drauf zu gehen. Mhm. Da gab es dann direkt auf die 12. Jetzt zu Hause gegen Hoffenheim, gegen den Tabellen 17, das ist ja Fakt, haben die echt erstmal abwartend gespielt und ihnen flogen dann die Konterchancen nur so um die Ohren. Sie konnten ihr Glück selber, glaube ich, kaum fassen, wie einfach sie die Bälle gewinnen konnten. So, und im Endeffekt ist es so, wenn der VfB Stuttgart den Druck vom eigenen Tor weghalten kann und den Ball mal im Drittel des Gegners hat, dann sind die auch an einem guten Tag echt schwer zu stoppen, weil die individuell schon top besetzt sind. Also wenn man es nur mal so durchgeht, Kostic, so wahnsinnig viel bessere linke Mittelfeldspieler gibt's nicht in der Bundesliga. Der Sturm ist mittlerweile auch sehr ordentlich besetzt beim VfB Stuttgart, weil sie mit Krabetz jetzt auch nochmal eine andere Alternative haben. Und es ist ja nach wie vor ein Jammer, dass Ginzek offensichtlich einfach das große Verletzungspech gepachtet hat. So, und dann Lukas Rupp spielt eine großartige Saison. Gentner ist einer der torgefährlicheren Mittelfeldspieler der Liga, und wenn Serie D einen guten Tag hat, dann räumt er halt im Grunde im gesamten Mittelfeld irgendwie alles ab. Also das macht schon Spaß, dieser Mannschaft zuzugucken, und die Davi darf ich auf gar keinen Fall vergessen, weil das ist individuell, weil er halt auch endlich mal eine verletzungsfreie Saison spielt, schon auch echt auf jeden Fall gehobene Bundesliga-Klasse.
Und Timo Werner ja auch.
Bei Timo Werner ist ein riesengroßes Talent, aber ich finde, der spielt noch untertourig. Also ich finde nur so eine Prise Alex Meyer bei Timo Werner, das wäre eine Vollrakete. Mhm. Aber aktuell braucht er schon noch echt unglaublich viele Chancen.
Um so gut zu werden wie der beste Meyer, hat er noch 10 Jahre Zeit.
Eine Prise Fußballgott würde ihm gut tun. Okay. Ich habe das Gefühl, damit haben wir Stuttgart gegen Hoffenheim ganz gut eingetütet. Wenn ich mir die Tabelle angucke, dann sehe ich als direkten Konkurrenten im Abstiegskampf für die Eintracht Darmstadt, was natürlich auch eine regionale Prise Würzung mit reinbringt in den Abstiegskampf. Die haben jetzt bei Mainz, auch regional recht würzig, 0-0 gespielt. Und Marvin, sind damit aber wirklich gut aus der Affäre noch rausgekommen.
Ja, muss man sagen. Also ich habe mir das Spiel angeschaut und ehrlich gesagt fand ich das nicht so spannend. Also war ein Rhein-Main-Derby, anscheinend ging es ja nach der Partie oder auch vor der Partie eher rund. Ja, da müssen wir nochmal genau schauen, was da so war. Gab es ja anscheinend ein paar Krawalle, sehr unschön. Zum Spiel selbst muss ich halt sagen, dass Darmstadt das für sich immer wieder gut macht. Ein Punkt gegen Mainz holen, auch wenn Mainz zu 10 war über weite Strecken, ich glaube ab der 57. Minute, aber Darmstadt beißt, war offensiv nicht ganz so gefährlich diesmal, aber trotzdem haben auch wieder ihre Chancen versucht, auch die Chancen bekommen. Du merkst halt, im Zweikampf läuft das halt. Also sie gehen in jeden Zweikampf, da wird immer für den anderen geackert, und momentan muss ich echt sagen, auch wenn sie auf Platz 15 stehen, die Chance, dass sie drin bleiben, ist absolut realistisch, denn die haben die richtige Einstellung, und das macht es für uns umso schwieriger.
Jonas, gehst du da mit?
Voll. Die sind Ich ziehe immer den Vergleich zu Greuther Fürth und zu Eintracht Braunschweig. Also was ja vergleichbare Vereine mit vergleichbaren Ausgangslagen sind. Und die sind viel, viel weiter, als die beiden anderen genannten je gekommen sind in ihrer Bundesliga-Saison. Ja. So, und dementsprechend, also das nur mal so zum Vergleich. Und deswegen ist das jetzt schon weit über Erwartung, wie sich Darmstadt verkauft. Ich habe neulich das Heimspiel, das Auswärtsspiel in München gesehen, die haben mich wirklich unglaublich beeindruckt, weil die spielen das damals ja mit dieser geldgeschwächten C11. Die spielen das mit einer Nüchternheit, mit einem Pragmatismus und mit einer kämpferischen Einstellung. Das ist schon einfach großartig. Man muss jetzt auch nicht alles toll finden, was die so machen. Man kann an der Spielweise mäkeln. Ja, klar, ist sehr oldschool. Man kann, was ich persönlich jetzt so den einzigen Punkt finde, mir ist es manchmal zu theatralisch. Also ich habe überhaupt nichts gegen ordentlichen Männerfußball. Fair enough, alles gut. Aber so, keine Ahnung, jetzt, also Zeit rausschinden und auch so eine Theatralik beim selber mal gefoult werden, das geht mir manchmal ein bisschen auf den Wecker. Abgesehen davon ist es einfach nur bewundernswert. Das Spiel gestern, ich habe es mir auch über 90 Minuten angeguckt, bin zwischendurch gedanklich aber ein wenig abgeschweift, weil so wahnsinnig spektakulär war das jetzt nun wirklich nicht. Das Spiel gestern können sie mit ein bisschen Glück sogar noch gewinnen und nach wie vor ist es halt so, jedes Spiel, das Darmstadt eng hält, ist für die eigentlich ein gewonnenes Spiel. Und was halt weiterhin für die spricht, die müssen halt nicht. Ja, also die haben halt keinen Druck. Also für die fühlt sich das alles nach wie vor nach einer großartigen Abenteuersaison an. Und im Unterschied zu allen anderen, die da unten drin stecken, können sie es positiv angehen. Ja, die haben nichts zu verlieren. Das ist das wahrscheinlich oder vielleicht das große Plus.
Überhaupt gar nichts. Genau, das ist es nämlich. Denn jeder Spieler, der da eine gute Partie oder eine gute Saison macht, der hat dann vielleicht sogar die Möglichkeit, sich nochmal, selbst wenn sie absteigen, nochmal ein anderes Betätigungsfeld zu suchen. Wenn ich jetzt immer schon höre, dass Wagner hier Angebote, da Angebote bekommt, ja, das hätte man sich doch vor der Saison auch nicht erträumen lassen. Ja, da war Wagner abgeschrieben, auch wie jetzt immer, also gefühlt eigentlich viel besser ins Spiel kommt, auch wenn er jetzt gestern nicht gespielt hat. Rosenthal hat die Chance für sich genutzt, auch viele andere Spieler. Caldirola ist plötzlich wieder da und auch für Bremen in der nächsten Saison eine Option. Also die nutzen die Chance. Das Einzige, was du eben genau gesagt hast, was mir auch immer wieder missfällt, ist halt wirklich die Theatralik, dass da Zeit geschunden wird. Da wird wirklich mit Mitteln gespielt, die mir nicht so gefallen, dass das halt vom spielerischen Konzept nicht so schön ist. Damit muss man leben, das ist Bundesliga, aber halt, dass du das mit so einer Theatralik verknüpfst, die kommt dem geneigten Fan nicht gerade zugute, um es mal so zu sagen. Finde ich nicht so schön. Aber gut, die wollen in der Bundesliga bleiben und haben nichts zu verlieren und das ist deren größte Chance.
Mhm. Und nur, damit es nochmal gesagt wurde, vor der Saison, was haben wir alle über den Böllenfalltor-Effekt gesprochen und wie wichtig die Heimspiele werden und ach, da sind die Duschen so schimmelig, Marvin, du weißt, wovon wir sprechen. Und Mensch, da werden sich die Bundesligisten schwer tun und jetzt sehen wir in der Heimtabelle auf Platz 17 mit nur einem Sieg nach 12 Heimspielen und in der Auswärtstabelle auf Platz 3. Mit 5 Siegen bei 13 Spielen. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die haben meiner Meinung nach komplett alle Erwartungen um 180 Grad widerlegt, weil sie es genau im Prinzip andersrum angehen, als man denkt. Und auch jetzt in der Rückrunde haben sie immer in den Spielen, wo es drauf ankam, haben die nicht verloren. Und das ist, glaube ich, die Riesenstärke, dass sie zum Beispiel auch so ein Spiel in Mainz sitzt, wenn auch glücklich, aber sie verlieren es einfach nicht. Und sie haben verloren in dieser Rückrunde gegen Schalke, gegen Leverkusen, Bayern und Dortmund. Das ist vollkommen okay. Und sie haben Punkte geholt gegen Hannover, Hoffenheim, Werder und jetzt gegen Mainz. Mhm. Immer dann, wenn sie müssen, holen sie sich die Dinger. Deswegen bin ich sehr gespannt, was passiert am 32. Spieltag, wenn sie zu Hause gegen die Eintracht spielen, Marvin. Das ist, wenn ich mir so angucke, wo jetzt dann noch so die Spiele kommen, wo man mit dieser Logik sagen könnte, okay, auswärts holen sie noch den einen oder anderen Punkt, plus dann eben diese Spiele gegen die Konkurrenten. Da kommt noch Stuttgart, Hamburg weiß ich gar nicht, ob man die noch dazu nehmen kann und die Eintracht.
Bin ich ja fast froh, dass wir auswärts spielen. Ist wenigstens ein Faktor schon
mal weg, ja? Kann es sein, tatsächlich. Also kommt denen klar entgegen, glaube ich. Und lasst noch kurz über Mainz reden, denn die legen ja auch eine ganz bemerkenswerte Rückrunde hin. Das hätte man, glaube ich, nicht erwarten können. In der Rückrundentabelle auf Platz 4 hinter einem gewissen VfB Stuttgart, der auf Platz 3 liegt, auch eine der Überraschungen. Aber tabellarisch nicht durch Zufall, jetzt mit 40 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz, die gehen anderen, die da oben rein wollen, glaube ich, so richtig auf die Nerven.
Klasse gesichert schon mal, mit 40 Punkten auch mal nicht verkehrt, relativ früh in der Saison. Ja, nee, also ich bin absolut überrascht, ehrlich gesagt, über die Entwicklung. Ich habe eigentlich so die Mainzer bis zu Ende so auf Platz 9 bis 11 so vermutet, dass sie jetzt so positiv durchgestartet sind, wundert mich ein bisschen. Aber es spricht auch dafür, dass die Trainerfindungskommission, die war nur mit einer Person entstanden, dass die erfolgreich war und dass der Wechsel hin zu Schmidt sich wirklich ausgezahlt hat.
Ja, finde ich auch, dass man das genauso sagen kann. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, Jonas, sehr klug und richtig an Mali festzuhalten, ihn nicht im Winter zu verkaufen, dafür auf Geld zu verzichten, weil er jetzt dann zum Ende der Saison für eine festgeschriebene Ablösesumme gehen kann. Aber hat sich ausgezahlt. Auch jetzt gerade hat er ja so wieder wirklich eine Kurve nach oben.
Total, das ist in Mainz stimmt einfach alles. Man könnte jetzt auch sagen, natürlich liegen die auch über ihrem Potenzial. Die spielen deutlich besser als das, was sie eigentlich können. Was daran liegt, dass sie gegen spielstarke Mannschaften halt wirklich total gemein sind. Also was weiß ich, gegen die, nennen wir sie mal Bayerns dieser Welt. Die haben schon eine unglaubliche Konterstärke, wenn es gegen Schalke oder Co. geht. Sind die richtig gut, dass die spielerisch gegen eine Mannschaft wie Darmstadt auch nicht gut aussehen, hat man gestern gesehen. Insgesamt ist es halt einfach der Verein, der von allen Clubs eigentlich so mit am stringentesten geführt wird. In der personellen Kontinuität, in der Auswahl der Trainer, in den Entscheidungen der Spieler. So, und Mali passt da auch einfach nur rein. Meine Güte, den haben sie über Jahre aufgepäppelt, ist jetzt vielleicht einfach ist eigentlich zu krass, aber ich meine, die haben wirklich jahrelang an dem festgehalten. Also da sind schon ein, zwei Trainer eigentlich an dem verzweifelt und es kam über Jahre nichts, weil er ja eher so ein etwas phlegmatischer Typ ist und in dieser Saison explodiert er. War auch gestern wieder mit Abstand der gefährlichste und auffälligste Mann bei Mainz 05. Große Klasse. Ich hoffe nur, dass sie genügend Geld für ihn bekommen, dann ihren Mainzer Weg fortsetzen können.
Was halt im Endeffekt optimal ist, ist die Tatsache, dass sie gerade jetzt, als so viele wichtige Veränderungen anstehen, so eine positive Saison spielen. Das gibt nämlich dem Nachfolger von Heidel ein optimales Entry, denn stell dir mal vor, die Mainzer würden am Ende der Saison auf Platz 13, 14 rumlungern, dann wäre es für Mainz dafür halt wirklich schwieriger für Schröder, positiv in dieses neue Umfeld zu starten, aber so geht Heidel und verlässt seinen Verein mit einem positiven Ausrufezeichen. Wer weiß, vielleicht wird's Europacup, ansonsten wird's auf jeden Fall eine einstellige Tabellenplatzierung. Also wirklich was Gutes. Dann geht vielleicht noch Mali, der bringt uns denen auch noch mal ein bisschen Geld. Aber du hast ein positives Zeichen hinterlassen und für alle trennen sich dann die Wege, aber es ist trotzdem was Gutes und nichts, was irgendwie problembelastet ist. Nichts, was irgendwie mit Abstieg oder so zu tun hat.
Das ist die Grundlage dafür, dass dieser personelle Wechsel überhaupt so über die Bühne gehen kann, wie er über die Bühne geht. Ja, also das ist ja ein total außergewöhnlicher Vorgang. Ja, ein in der laufenden Saison, dazu auch relativ öffentlich begleitet, wechselt der Spiritus Rector eines Vereins und der wichtigste Mann im operativen Geschäft zu einem größeren Club, der dazu auch noch einen Manager ja eigentlich hat. Ja, das ist ja auch so eine groteske Personalie eigentlich. Ja. So, und das geht irgendwie sogar noch halbwegs ruckelfrei. Natürlich auch nur erstens, weil Schalke eine halbwegs vernünftige Saison spielt, bis ordentlich, und weil Mainz eine überragende Saison spielt. Das ist ja unvorstellbar, diesen Wechsel irgendwie hinzukriegen mit Mainz auf Tabellenplatz 15. Das geht auf jeden
Fall. Ja, absolut. Und wenn ich das Gefühl habe, dass wir uns jetzt gar nicht so schwer getan haben, das Spiel Mainz gegen Darmstadt einzuordnen und Tendenzen für beide Mannschaften herauszulesen, habe ich beim nächsten Spiel wahnsinnige Probleme. Augsburg gegen Leverkusen. Augsburg ja auf Platz 14 jetzt nach diesem Spieltag, hängt auch hinten drin. Ich finde es aus beiden Richtungen unfassbar. Augsburg führt 3-0. Co. macht das Spiel seines Lebens, lernt das Wort Dreierpack. Ich glaube, das kannte er noch gar nicht. Und Abstauber kannte er auch noch nicht. Finn Bogason, Wahnsinnstyp. Und dann kippt das ab der 60. Minute und es geht noch 3-3 aus. Und was nimmt man da jetzt mit, Jonas, aus Sicht der beiden Mannschaften?
Ja, also für Augsburg ist es krass bitter. Das ist, weil die drei Punkte, die musst du mitnehmen. Das ist mehr als eine, das ist eine Niederlage. Anders kannst du das kaum deuten. Ja, du hast den Gegner wirklich schon so halb aus dem Stadion geschossen und hast sie da, wo du sie hinhaben möchtest. Es spricht wirklich alles für dich und es ist eher, es ist nicht Augsburg-typisch. Also das ist, ehrlich gesagt, das, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Augsburg so ein Spiel mal so aus der Hand gegeben hat. Es ist eigentlich auch genau das, was ja eigentlich für Augsburg spricht, nämlich eine enorme Stabilität. Die sind Abstiegskampf gestählt und kennen solche Drucksituationen, haben sich wirklich, wie ich finde, in der Saison erneut grandios verkauft, weil sie sich aus einer ganz schwierigen Situation in der Hinrunde befreit haben, in der Europa League sehr gut abgeschnitten. Und mal angenommen, sie hätten jetzt dieses Spiel überzeugend mit 3-0 gegen Leverkusen gewonnen, also meine Güte, dann wäre das eine absolute Top-Geschichte. Jetzt gerät das Ganze ins Wanken, weil auch beim FC Augsburg gilt natürlich, wenn man jetzt mal rein die Mannschaft hernimmt, wäre es keine Überraschung, würde sie absteigen. Ja, das wäre in Anführungszeichen der Normalfall. Und deswegen wird es weiterhin brutal schwer. Die Mannschaft hat jetzt vielleicht mit Finn Bogason echt mal einen Stürmer gefunden, neben Raúl Bobadilla. Alles in allem muss man sagen, ich glaube, die Augsburger sind echt froh, dass die Europa League rum ist, weil die Mannschaft ist auf der allerletzten Felge unterwegs. Mhm. Und ich glaube, darin liegt auch schon ein Stück weit der Schlüssel für dieses 3-3. Mhm. Die waren platt. Die waren einfach durch. Natürlich ein Stück weit auch Kopfsache. Mit einem 3-0 fühlt man sich halt schon wie der Sieger und beginnt dann halt Fehler zu machen. Aber ich habe jetzt Augsburg ein paar Mal gesehen in den letzten Wochen. Die sind auch im Moment nicht in der Lage, über die Fitness, sagen wir mal, ein Spiel zu gewinnen. Also da sind die Gegner in aller Regel gerade stärker. Und das ist natürlich für eine Mannschaft wie Augsburg echt gefährlich. Mhm.
Jetzt dann auswärts in Darmstadt, da darf man gespannt sein. Und es lief wirklich, also blöder kann es nicht laufen. Direkt nach dem 3-0 das 3-1, aus total spitzem Winkel, hat Bellarabi einfach seinen kompletten Frust rausgelassen. Dann Eigentor in der 80. und dann ein Handelfmeter in der 91. Also bei anderen Mannschaften würde ich sagen, so steigt man ab. Ich traue allerdings Augsburg schon zu, dass dann noch was geht, auch weil die, also die sind schon, die sind schon mal zurückgekommen aus solchen Situationen und zwar schon 2-3 Mal in der Saison und deswegen traue ich denen das nochmal zu. Sie haben halt auch einfach einen super Trainer.
Ja, und es gibt eine interne Ruhe, ne? Also das ist ja halt auch das Ding, ne? Jeder hält an Weinchen fest, es gibt auch gar keinen Diskurs darüber und das ist natürlich etwas, was der Mannschaft schon irgendwie zugutekommen kann und auch wird. Und dann hast du so tolle Einzelspieler wie Co., der dann so ein Ding macht. Ich glaube auch, dass Finn Bogason, der eben schon angesprochen wurde, sich im Verlauf der Rückrunde noch weiter zu einem richtig guten Spieler entwickeln wird. Ich habe den schon davor mal verfolgt, das wäre irgendwie für mich eigentlich die 1A-Lösung gewesen, als es darum ging, einen neuen Stürmer zu holen. Und dann haben wir Seferovic bekommen. Ich hatte eigentlich damals gehofft, dass wir Alfred Finnbogason bekommen. Naja, es lief anders. Insofern kann ich mir aber vorstellen, dass er für Augsburg noch immens wichtig wird. Mhm.
So, und auf der anderen Seite, Leverkusen haben jetzt sich noch einen Punkt erkämpft, damit nur 3 Punkte Rückstand auf Gladbach, die auf dem 6. Tabellenplatz liegen. Leverkusen gerade 8., aber haben jetzt eine ganz furchtbare englische Woche gespielt, haben noch Nebenschauplätze wie ein Roger Schmidt, der gar nicht beim Spiel vor Ort ist, sondern schon den nächsten Gegner sichtet. Jonas, wo packen wir die denn jetzt hin in der Momentum-Tabelle?
Mir ist Leverkusen ehrlich gesagt ein Rätsel. Ja. Ich werde aus der Mannschaft nicht schlau, ich werde aber auch aus dem Verein und dem Umfeld irgendwie nicht schlau. Also gefühlt ist schon das ganze Jahr irgendwie Alarm. Was ich meiner Meinung nach vor allen Dingen an der Champions League Saison hängt oder hing. Mhm. Ja, weil die Mannschaft, da hat echt nicht viel gefehlt und sie hätten es gepackt und sie haben sich echt ein bisschen blöd angestellt einfach. Also in den entscheidenden Spielen, da hat immer so das eine Tor gefehlt und sie wären weitergekommen. Und also meine These ist, wären sie jetzt noch im Champions League Achtelfinale, gegen wen auch immer, aber das ist uns auch ein bisschen gewagt, ehrlich gesagt, aber das wäre dann alles nicht so, das wäre alles nicht so dramatisch. Mit dem Champions League Ausscheiden habe ich zumindest so einen Klimawechsel festgestellt. Und dieser Klimawechsel wird dann noch begleitet von einer verletzten Misere, die fast schon Dortmund-Klopp-hafte Züge trägt. So, und was mich dann noch ein bisschen wundert ist, also wenn man so die Berichterstattung verfolgt, also die Ansprüche sind schon echt brutal, die da auch haben. Ja. Also jetzt so das äußere Umfeld. Also ich meine, jetzt mal nüchtern betrachtet, Leverkusen spielt in der normalen Saison Platz 5, Platz 6 und in der guten Saison spielen sie halt unter den ersten 4. Die waren zwischenzeitlich Dritter und du hast das Gefühl gehabt, da stimmt gar nichts. Ja. Also jetzt so in der medialen Begleitung.
Ja.
Das habe ich so nicht immer nachvollziehen können und dass dann jetzt natürlich durch das Dortmund-Spiel ein ganz anderer Drive reinkam, negativer Art, ja, ist auch klar. Ja, jetzt wird natürlich alles hinterfragt. Im Grunde kannst du jetzt nichts mehr richtig machen. Du hast kaum noch Argumente, um ein schlechtes Ergebnis zu vertreten. Du stehst mit dem Ergebnisrücken zur Wand, ja, du musst nur Siege helfen dir und so. Das ist jetzt natürlich eine brutale Situation für die Mannschaft, die ihre Probleme hat, vor allen Dingen Verletzungsthemen. Diese Mannschaft muss jetzt liefern, ohne ihren Trainer am Spielfeldrand. Villarreal, undankbares Los in der Europa League, Doppelbelastung. Mhm. Also wenn du mich nach dem Momentum fragst, ist es extrem gefährlich und das zeigt eher nach unten.
Ja, würde ich zustimmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass momentan alles den Bach runtergeht. Das ist, klingt total apodiktisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Leverkusen momentan, also nach dieser Trainerkontroverse mit Schmidt und auch das, also ich fand es auch echt befremdlich, dass er zur Halbzeit jetzt am Samstag da dann schon wieder weg war und so. Also das sind alles für mich Dinge, das passt überhaupt gar nicht zusammen und es ergibt so ein negatives Bild. Natürlich, die Verletzten-Misere ist natürlich brutal, ne? Toprak, alle weg. Papadopoulos, dann so jemand wie Bender, Campbell ist auch weg und so weiter. Das ist natürlich, das ist brutal, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es geht alles gerade den Bach runter. Und was mich halt immer wundert, ist, dass Leverkusen ja ein relativ kleines Stadion hat und ich eigentlich nicht gedacht habe, dass es so ein grandioses Umfeld gibt, aber dass der Druck so immens ist, wie es momentan ist und dann auch Völler wieder, naja, sich nicht immer optimal äußert. Ich habe das Gefühl, das kann schon sein, dass es gar nicht lang dauert und Roger Schmidt irgendwie wieder am Ende ohne Job dasteht.
Mhm. Ja, das Einzige, was vorhersehbar ist auf Leverkusen, ist irgendwie Rudi Völler.
Ja.
Was aber auch schon für sich irgendwie so ein bisschen langweilt. Immer diese, dass er sich einfach nicht im Griff hat. Egal, haben wir schon thematisiert. Also, dann lasst kurz...
Für Leverkusen war es jetzt natürlich trotzdem, muss man auch sagen, also war es natürlich auch stark. Ja? Also das hätte auch noch richtig fies ausgehen können jetzt auswärts in Augsburg. In der Mannschaft steckt noch Leben, ja. Also das kann man, glaube ich, auch einfach mal festhalten. Und die waren auch nicht so schlecht, wie das 0-3 es vermuten lässt, weil Kuh tatsächlich auch zum ersten Mal so einen richtigen Sahnetag erwischt hat, seit bei Augsburg spielt. Der war ja eigentlich jetzt auch nicht so stark, wie er hätte sein können über die gesamte Saison. So, und wenn man sich die Tore so anguckt, da hat halt auch alles gepasst und Leverkusen hatte davor schon auch seine Möglichkeiten. Indiskutabel ist selbstverständlich so ein Heimspiel gegen Werder Bremen. Das geht halt gar nicht. Ja? Also, dass man in Augsburg mal echt Probleme kriegen kann und dann sogar noch ein 0-3 in 3-3 dreht, das würde ich eigentlich, das kann man sehr positiv verkaufen. Aber 1-4 gegen Bremen, das geht gar nicht.
Mhm. So, apropos Bremen, jetzt schließen wir mal ab mit einem Blick auf unten. Also wir haben schon alle gesagt, Hannover weg, sorry. Hoffenheim, Eintracht, Darmstadt, Augsburg, Bremen. Wer steigt ab, Marvin?
Hannover, haben wir schon gesagt.
Ja.
Dann, also ich kann doch nicht gegen meine Mannschaft tippen.
Ja, nee, kannst du nicht.
Geht doch hier einfach nicht. Nee, also für mich steigt Hannover ab. Hoffenheim kommt auf den Relegationsplatz. Und Darmstadt wird's auch nicht packen. Ich weiß nicht, wieso, irgendwie Darmstadt oder Augsburg. Also Bremen ist für mich irgendwie gefühlt trotzdem schon weg, aber es entscheidet sich alles zwischen Augsburg, Darmstadt und der Eintracht. Ich glaube, ja, doch, ich glaube, Darmstadt steigt noch ab.
Okay, Jonas, Gegenmeinung?
Nee, ich fürchte auch am Ende, also das ist jetzt exakt auch die wahrscheinlichste Option. Also das ist jetzt auch kein wahnsinnig heller Tipp von mir. das wäre einfach, aber der pure Aberwitz würde Darmstadt es schon auf den Relegationsplatz packen und noch krasser wäre es, wenn sie 15. werden würden. Ich kann es mir nach wie vor nicht vorstellen, ziehe aber jetzt schon alle Hüte vor den Darmstädtern, denn die haben echt schon jetzt eine gute Saison gespielt. Am Ende wird es Hannover erwischen, Darmstadt wahrscheinlich auf dem 17. und der Relegationsplatz, sorry, es ist echt untippbar. Also, also vergiss es.
Ja. Okay, wenn dann werfe ich meinen Hut noch in den Ring. Hannover, Werder und Hoffenheim auf dem Relegationsplatz. Darmstadt geht nicht runter. So, daran werde ich gemessen werden.
Aber wie liegst du in deiner Saisonvorschau?
Bitte? Wie ich da liege? Ja, natürlich furchtbar schlecht.
Ach, scheiße, ich wollte mich gerade zurücklehnen.
Nee, sorry, Marvin. Nee, Ja, genau, stimmt, klar. Das, was mir natürlich noch in 15 Jahren vorgehalten wird, war, dass ich die Hertha auf 17 getippt habe. Ups.
Naja, spielerisch.
Ich habe es aber halt auch nicht gesehen, ehrlich. Ich fand, dass die wirklich sehr, sehr viel Glück hatten in der Rückrunde. Und das eigentlich Groteske war, dass ich in der Saisonvorschau aber noch gesagt habe, dass ich alle Verstärkungen gut finde. Also Darida, Weiser und den dritten habe ich gerade vergessen. Und trotzdem habe ich sie auf 17 getippt. Ja, gut. Jetzt weiß man, wie viel man auf meine Prognosen geben darf. Dann können wir jetzt auch weitermachen. denn jetzt können wir eigentlich den Blick dann eben auf das Rennen oben richten. Da kämpfen ja 4 Teams so ein bisschen um 2 bis 3 Plätze, je nachdem, was Mainz macht. Nämlich Schalke, Gladbach, Wolfsburg und Leverkusen. Und derzeit steckt mittendrin auf Platz 5 noch Mainz. Das sind die, mit denen man nicht gerechnet hätte. Und auf Platz 3 Hertha. Schauen wir uns mal an, was die gemacht haben an diesem Wochenende. Fangen wir mal an mit Schalke. In Köln 3-1 gewonnen, hat mich Jonas persönlich gewundert. Und bei Köln kann man jetzt auch wirklich einen Negativtrend feststellen, zumindest von den Ergebnissen her. Ich glaube, in der Rückrundentabelle Platz 17. Was aus dem Spiel findest du denn erwähnenswert?
Ja, erstmal, dass es ein saugeiles Spiel war. Also das war, das hat echt gebrannt. War auch komplett offen. Ein unfassbarer Ralf Fährmann. Das war schon echt großer Sport. Ja, schade für Köln. Vielleicht fangen wir mit denen mal an, weil sie eigentlich gut spielen, aber punktemäßig leben sie absolut von ihrer Hinrunde. Auch das ist halt einfach unglaublich eng bei denen. Das hängt an so vielen Kleinigkeiten. War eigentlich jedes Spiel offen. Auch Schalke können sie gewinnen. Das klingt jetzt mal erst grotesk, aber bei einigermaßen vernünftiger Chancenverwertung ist auf jeden Fall ein Punkt drin und an einem guten Tag halt auch ein Heimsieg. So, und dieselbe Geschichte kann es eigentlich über jedes andere Spiel auch erzählen, ob das jetzt Ingolstadt oder Hertha ist oder was weiß ich, Hamburg vor ein paar Wochen. Immer das Gleiche, unterm Strich. Glaube ich nicht, dass Köln große Probleme kriegen wird. Weil die Mannschaft halt eben so stabil ist, wie sie ist. Aber ausschließen kann man es auch nicht. Ja. Aber trotzdem, also wenn es normal läuft, kommen die einfach sauber durch. Am Ende ist es im Moment so ein Stück weit enttäuschend, weil sie halt schon auch unter Möglichkeiten spielen und unter ihren Möglichkeiten. Und das hängt zumindest in meiner Beobachtung hauptsächlich an der Chancenverwertung plus das Thema Schiedsrichter verfolgt sie irgendwie durch die gesamte Saison. Auch gegen Schalke hätte es mit etwas anderer Regelauslegung anders laufen können.
Ja, eigentlich ganz gut zusammenfasst, finde ich, Marvin. Oder hast du da Ergänzungen?
Sehe ich genauso. Ja, für mich war es im Endeffekt ein bisschen merkwürdig, denn Köln macht genau sein einzig gutes Rückrundenspiel gegen die Eintracht. Und da haben wir ja dann, sahen wir dann am Ende ja relativ bitter, sah ja relativ bitter aus. Für mich an dem Spieltag fand ich es trotzdem ein bisschen verwunderlich, wie stark Schalke wieder spielen kann, nachdem die Schalke ja am Sonntag in Frankfurt waren und ehrlich gesagt ein ziemlich erbärmliches Spiel abgeliefert haben. Ich habe Hüntela zum ersten Mal gesehen, als er irgendwann in der 70. Minute ausgewechselt wurde. Und offensiv war das am Sonntag gar nichts. Und jetzt sehe ich so ein tolles Spiel. Also die Schalker können es noch. Für mich trotzdem so der wackeligste Kandidat, wenn es um die internationalen Plätze fast geht. Mhm. Trotz der Tatsache, dass sie mittlerweile auf Platz 4 sind. Irgendwie war die Unruhe schon wieder da. Gut, international werden sie sich schon irgendwie festigen können. Aber nochmal zu Köln zurück. Ich hoffe, dass es da nichts mehr, dass es da nicht weiter nach unten geht, denn ich mag dieses Konzept mit Stöger und Schmadtke. Ich will, dass das positiv Bestand hat. Ich bin sowieso ein kleiner Schmadtke-Fan, das muss ich irgendwie zugeben. Und mag eigentlich, dass es in Köln endlich alles ruhig abläuft und hoffe, dass die Saison ganz ordentlich zu Ende bringen. Mhm. Und dass die auch nochmal gegen andere Mannschaften außer die Eintracht gewinnen.
Ja gut, und Schalke jetzt, du hast es schon angesprochen, derzeit auf Tabellenplatz 4 mit 41 Punkten. Ein wahnsinnig interessantes und wichtiges Spiel jetzt dann in Berlin gegen den Tabellendritten. Da könnte Schalke sogar mit einem Sieg auf Tabellenplatz 3 springen und die Hertha so ein bisschen ranziehen, nach unten drücken. Und trotzdem bin ich mir auch total unsicher, Jonas, wie ich die Schalker Leistung einordnen würde, auch weil jetzt gerade in dem Spiel, da lief halt auch wirklich alles perfekt. Also es fängt an mit einem Elfmeter in der zweiten Minute und geht weiter mit einem 2:0, nachdem eigentlich der FC die größeren Chancen hatte, nach einer nicht geklärten Ecke. Das lief halt auch wirklich perfekt.
Genau so ist es. Bei Schalke habe ich schon lange alle Versuche aufgegeben, das irgendwie noch erklären zu können. Also das kann man seit, das ist zwecklos. Ja. Also seit Jahren ist das einfach eine Mannschaft, die total, die ist unvorhersehbar, es ist extrem launisch. Und immer dann, wenn du denkst, so jetzt hast du es so ein bisschen durchschaut, kommen 4 Wochen, die genau das Gegenteil belegen. So ist es dieses Jahr dann auch wieder. Alles in allem finde ich, wenn man jetzt mal das über die gesamte Saison hinweg guckt, deutlich besser als letztes Jahr. Ich finde, das ist unbestreitbar. Ich finde den Kader jetzt auch nicht auf allen Positionen so gut, wie er betrachtet wird. Also ich finde das, keine Ahnung, jetzt, was weiß ich, wenn man jetzt den Sturm anguckt, also ob das jetzt so die ganz große Klasse ist, mit der man unbedingt sagen kann, so ich bin zwingend unter den Top 3 der Bundesliga, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. So, und bei Schalke wäre ja eigentlich auch alles Bene, wären sie halt nicht so doof aus der Europa League geflogen. Mhm. Ja. Und das war halt einfach ein krass schlechtes Spiel. Das hat dann direkt wieder alles in Frage gestellt, was ein Stück weit ja zur Folklore gehört bei diesem Club. Und ja, jetzt in der Bundesliga sind die auf Kurs. Also es ist eine total spannende, junge Mannschaft, bei der ich echt freue mich total drauf, was aus den Jungs in den kommenden Jahren so wird. Vielleicht bleiben sie sogar noch so ein bisschen zusammen und dann wäre es echt mega spannend, ob Schalke jetzt vielleicht auch mal wirklich so aus eigenen Kräften eine richtig gute Mannschaft aufstellen kann, weil also so viele eigene Kräfte noch dazu von der Kategorie hat jetzt hat eigentlich keine andere Bundesliga-Mannschaft. Mhm. So, deswegen glaube ich, dass das Potenzial ist riesig, in dem Club sowieso, in der Mannschaft auch. Und wenn sie es jetzt schaffen, diese Saison einigermaßen so abzuschließen, dass man unter den Top 4 rauskommt, dann bin ich sehr gespannt, was Christian Heidel aus diesem Verein so zaubert.
Ja, sehe ich auch so. Also gerade, was du angesprochen hast, so die Mannschaft, also da sind auch viele coole Typen auch einfach dabei. Also mir gefällt das, Max Meyer, das ist, was der auch wieder für ein Spiel abgeliefert hat. Ich finde die Verpflichtung von Alessandro Schöpf im Endeffekt sehr interessant, da geht auch noch viel mehr. Geis auch super. Also ich denke, die haben sich jetzt schon ganz gut zusammengestellt und wenn die jetzt einigermaßen da oben bleiben, Champions League würde ich mir auch ganz gerne in der nächsten Saison mit Schalke anschauen.
Mhm. Ja, und tatsächlich ja jetzt ein super wichtiges Spiel bei der Hertha, bei denen man wiederum den Eindruck hat, auch jetzt mit Blick auf die 0:2 Niederlage beim HSV, ich habe den Eindruck, Jonas, die haben ihre Unbekümmertheit ein bisschen verloren und spüren jetzt, Druck ist vielleicht das falsche Wort, aber jetzt wollen sie es halt auch unbedingt, die wollen jetzt da oben bleiben und gerade gegen den HSV, das war eine vollkommen verdiente Niederlage.
Ja, ich würde sagen, dass also unbekümmert haben sie eigentlich nie gespielt. Also die haben ja immer, also das war jetzt ja nie so, sie haben nie mit großem Hurra-Fußball geglänzt.
Sehr, sehr schön umschrieben.
Das ist mal so. Ja. Das ist halt eine total gefestigte Mannschaft. Ja, so und also nach wie vor die großen Overperformer dieser Saison. Ich hätte sie jetzt nicht auf dem, also für mich waren sie jetzt keine krassen Abstiegskandidaten, so wie für manch anderen. Aber nein, alles gut.
Da habe ich extra reagiert.
Ja, hast zu Recht. Einfach ins Leere laufen lassen. Totaler. Jetzt pass auf, jetzt habe ich den Faden verloren.
Nein, zu Recht.
Hertha ist auch zu Recht. Ja. Hertha ist nach wie vor, ich finde das mehr als in Ordnung, was sie spielen und wie sie spielen. Ja, jetzt kann man sagen, vielleicht kriegen sie am Ende doch nicht den dritten Platz. Ja, wäre auch echt, das wäre auch wirklich super merkwürdig. Es wäre aber ehrlich gesagt auch ja schon ein Riesenerfolg, wenn diese Mannschaft Platz 7 oder Platz 8 einnehmen würde am Ende. Das darf man nicht vergessen. Insgesamt war doch jetzt Hamburg aber auch, korrigier mich, das einzig schwächere Spiel der letzten Wochen. Also die haben doch sonst gespielt, so wie immer eigentlich. Also, gegen Frankfurt hat es noch gereicht, zu einem 2-0. Das war davor.
Das klingt Köln.
Ja, ist das?
Ja, es ist so.
Ja, in Stuttgart auswärts noch verloren, aber du hast vollkommen recht. Ja, eigentlich haben sie genau das gemacht wie in der Hinrunde. Auch das 0-0 gegen Dortmund zu Hause. Ja, stimmt. So. Kann man absolut so sagen.
Grundsätzlich ist halt einfach so, Spiele mit der Hertha sind mitunter etwas anstrengend. Ja, also jetzt mal so rein aus Konsumentensicht. Aber die sind halt einfach nach wie vor unerhört stabil. Ich finde es großartig, wie Pal Dardai das so managt und wie er das so macht. Halt auch mit so einem herrlichen Fokus auf die Gruppe. Also da wird dann Benhatira wird halt einfach entfernt im Sinne der Gruppe und es wird dann auch so sauber kommuniziert und dann ist aber auch gut. Ja, ja, ich finde, das ist halt einfach so, da wird nicht lange rumgeeiert, sondern das ist Entscheidung und Punkt. Ja. Und wie er das so verkauft und wie stabil er diese Mannschaft geformt hat, das ist schon großartig.
Hast du gut auf den Punkt gebracht. Ich muss nämlich ehrlich sagen, ich gucke mir eigentlich kein Hertha-Spiel über 90 Minuten an, das kann ich mir nicht geben. Da laufe ich lieber 90 Minuten mit meinem Kopf durch gegen eine Wand, da habe ich genauso viel davon. Weil also spielerisch, das gefällt mir alles nicht, aber ich bin immer in dieser ja, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil ich den Pal Dardai echt sympathisch finde und ich muss sagen, der macht das richtig gut. Habe mich aber umso mehr gefreut, dass der HSV, dem ich irgendwie immer was abgewinnen kann, jetzt am vergangenen Wochenende erfolgreich war und die mit 2-0 besiegt hat. Denn ich muss sagen, wir haben ja jetzt über die Hertha gesprochen, für mich ist der HSV insofern einfach ein positives Ereignis in dieser Saison, dass es einfach mal nichts Großartiges zu kritisieren gibt. Dass es einfach mal ohne großartiges Palaver wird sich hier ein Saisonstiefel heruntergespielt. Man ist sicher auf dem 10. Tabellenplatz mit 31 Punkten, wird mir nichts großartig in Sachen Abstieg erleben. Und das ist einfach mal eine ordentliche Saison, wo jeder mehr zu seiner Leistung finden kann. Und du hast ja noch so Einzelspieler wie Müller, die wirklich gut rauskommen. Handke, da kann noch viel mehr kommen. Ekdal ist eine gute Verpflichtung gewesen. Und auch ein Holtby zeigt, dass er endlich wieder normal Fußball spielen kann. Da sind auch so Kleinigkeiten dabei, wo du mit der Zunge schnalzen musst, wo du zeitweise das Gefühl hast, dass er gar nicht mehr auf den richtigen Fuß kommt. Ja, wenn ich mir überlege, dass er teilweise da rumgefallen ist bei Fulham, das war ganz grottig. Also das freut mich, dass die Entwicklung der einzelnen Spieler wieder da ist. Und Labbadia bekommt auch seine Zeit, aus der Mannschaft vielleicht was zu machen, was irgendwann sich noch weiter vorne verorten könnte.
Wenn der HSV nicht gerade den FC Ingolstadt für seine Spielweise kritisiert.
ja. Ja, tatsächlich. Interessante Entwicklung hat man auch in dem Spiel wirklich gesehen. Marvin hat, glaube ich, auch schon die wichtigsten Stützen auch in diesem Spiel genannt. Also Ekdal kam wieder zurück. Ganz andere Stabilität auf einmal im Zentrum. Holt wie Hand haben auch, glaube ich, so zusammen ihr bestes Spiel in dieser Saison gemacht. Dann hast du den Sakai, der wahnsinnig aufgedreht hat und das gegen Plattenhardt, der nun wirklich kein Blinder ist auf harter Seite. Also sehr, sehr gutes Spiel. Interessante Weiterentwicklung. Ich bin gespannt, was jetzt dann quasi so der Next Step sein wird. Welche Baustellen Labbadia jetzt dann noch angeht in der nächsten Saison.
Das wird auf jeden Fall spannend, ja.
Mhm. Ja. Wollt ihr sonst noch was loswerden zu diesem Spiel?
Nee, ich finde jetzt nur so grundsätzlich, wenn ich mir den HSV anschaue, dann muss man ja schon sagen, dass es im Endeffekt ja durchaus beachtlich war, dass vor der Saison oder auch in den letzten Jahren immer relativ hochwertige Spieler geholt werden konnten, die jetzt eigentlich dafür sorgen, dass es jetzt erst eine gewisse Stabilität gibt. Also auch in Ekdal ist ein hochdotierter Spieler gewesen, auch über Holpe brauchen wir uns nicht zu unterhalten, aber auch Nikolai Müller. Das sind alle Spieler, die du normalerweise bei einem tabellarisch besseren Verein verortet hätten könntest. vorher, du weißt, was ich meine. Und dass der eigentlich dass die zum HSV gegangen sind, als der überhaupt keine gute Verfassung hatte. Und dass es jetzt eigentlich erst diese Stabilität erreicht, die du normalerweise bei einem Verein, wo die Transfers hätten getätigt werden können, verordnet hättest. Also insofern, langsam kommen sie dahin und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Mhm.
Und zum Thema Hertha BSC gibt es nichts zu sagen, was nicht unser Hörer A. Zeigler schon unter mitmachen.rasenfunk.de gesagt hätte. Er hat einen episch langen und ausführlichen Foreneintrag dazu geschrieben, der einzig und allein daran krankt, dass ich darin als Hertha-Hasser bezeichnet werde, was einfach de facto nicht stimmt. Es tut mir leid, ich habe mich einfach nur verschätzt vor der Saison. Es ist nicht so, dass ich diesen Verein hasse. Ich habe da eher keine Meinung gegenüber dem Verein. Aber sehr, sehr interessant. Er hat das Aufbauspiel beschrieben, die Arbeit gegen den Ball, auch die personelle defensive Stabilität, auf welcher Grundlage die beruht. Sehr, sehr lesenswert. Wenn man dann noch Damenball, den Berlin-Podcast hört, dann ist man wirklich ganz gut informiert und merkt auch, das ist alles kein Zufall und vielleicht war es auch wirklich einfach jetzt in dem Spiel auch nur so, wie Dardai gesagt hat, die englische Woche war ein Tick zu viel für die Hertha und dann verlierst du halt auch mal auswärts beim HSV.
Entscheidend bei der Hertha wird sowieso der Pokal. Also da können sie halt aus einer richtig guten Saison eine richtig, richtig gute machen. Also eine legendäre. Wenn sie tatsächlich dieses Endspiel erreichten, Das wäre der absolute Gipfel.
Das stimmt. Wobei ich jetzt gehört habe in der Sportschau, ich glaube schon vor einer Woche, dass sie doch den Rasen wechseln wollen. Das würde mich ja tatsächlich enttäuschen.
Das wäre dann auch nicht mehr das Berlin, das ich kenne, ja. Aber nein, Leute, das ist jetzt auch, das wird hier, wir ziehen die hier so ein bisschen runter. Also die spielen schon auch echt einen ganz anderen Fußball als noch letztes Jahr. Also das war jetzt vielleicht in den letzten Wochen jetzt nicht. Ja, hat nicht immer geglänzt, aber die hatten in der Hinrunde auch ihre Phasen, wo die wirklich guten Fußball gespielt haben. Und das ist im Übrigen eine der Mannschaften, die, also ich kann mich zum Beispiel an das Pokalspiel in Nürnberg erinnern. Das ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall auch eine andere Truppe, die sich komplett hinten reinstellt, zur Not auch mal bespielen kann. Also so ist es nicht. Ja. No. Wir werden der Hertha hier nicht so ganz gerecht.
Da hast du recht. Das liegt wahrscheinlich am Hertha-Hasser, der mit moderiert.
und ich bin ja auch nicht so der größte Fan, aber ich muss immer wieder meinen Hut ziehen und jetzt hören wir auch gleich mal mit der Härte auf, aber bevor ich jetzt hier noch mit der Lobhudelei anfange, das sieht man ja gar nicht. Aber wenn es um einen Spieler geht, bei dem ich so ein bisschen mein Herz verloren habe, dann muss ich Darida eigentlich regelmäßig loben. Ich muss sagen, das gefällt mir wunderbar, was der Junge macht und wie der sich auch bei der Härte etabliert hat. Da blutet ein bisschen mein Herz, weil ich den auch ganz gern bei einem anderen Verein, der eher so westlich angesiedelt ist, gesehen hätte, aber darüber hat anscheinend niemand drüber nachgedacht. Was willst du machen? Bei der Hertha spielt er super.
Jetzt hast du ja bald Gert-Jan Verbeek als WG-Mitbewohner, dann kannst du solche Wünsche direkt platzieren. Dann wird ja alles besser. Und wenn ihr erstmal Hauptsponsor seid, hören sie vielleicht auch den Podcast. aber du sprichst schon einen entscheidenden Punkt an. So viel Lobhudelei muss jetzt noch ganz kurz sein. Hertha hat auch wirklich tolle Spieler im Kader, denen man auch diesen Erfolg gönnt. Also wenn ich mir angucke, die Innenverteidigung mit Niklas Stark und Anthony Brooks, super. Ein Marvin Plattenhardt, der jetzt langsam mal, also langsam verstehe ich, warum der so gehypt wurde unter den Hertha-Fans. Mitchell Weiser, super. Darida hast du schon angesprochen. Fabian Lustenberger jetzt wieder zurück. Und, das darfst du ja auch nicht vergessen, da vorne drin spielt ein Ibisevic, der nicht mehr zu vergleichen ist mit dem Stuttgarter Ibisevic und ein Salomon Kalou, der nicht zu vergleichen ist mit Salomon Kalou aus der letzten Saison. Also da hat auch wirklich granular auf jeder Position eine Entwicklung stattgefunden. Und dahinter sitzen auch noch interessante Leute. Also Haraguchi, Baum-Johann, Zigarzi, also sogar Valentin Stocker hat immer wieder seine Momente. Also ist auch wirklich eine interessante Mannschaft geworden. Also vorher war mir Hertha ehrlich gesagt oft einfach egal. Und inzwischen ist es eine durch und durch interessante Mannschaft.
Mhm. Bisschen zum Daumen hoch, Pal Dardai.
Ja, absolut. Und guter Typ.
So, jetzt ist aber gut jetzt.
Jetzt ist aber gut, genau. Ein Spiel haben wir noch. Und damit reden wir über die beiden letzten Teams, die sich ein Rennen um die internationalen Plätze liefern, nämlich Wolfsburg und Gladbach. Und dieses Spiel, Jonas, konnte Wolfsburg 2-1 gewinnen. Und das ist für mich nach Augsburg-Leverkusen das zweite Spiel, was ich nicht so richtig einordnen kann. Meinem Gefühl nach war das insgesamt glücklich.
Ja, ist auch schwer einzuordnen, weil genauso ist es. Gladbach hat eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gemacht, vor allen Dingen für Gladbacher Verhältnisse. Und ein Punkt wäre auf jeden Fall drin gewesen. Was man bei Wolfsburg im Moment spürt, ist, dass einige echt gute Form haben. Also die Mannschaft hat insgesamt schon noch ein paar Baustellen, aber wie Draxler im Moment spielt, wow, das ist schon echt lässig. Und Schürrle ja sowieso. Die beiden tragen es im Moment, so mein Gefühl. Müssen sie auch, weil so ganz ohne Stürmer ist es halt auch einfach schwer. Aber also man sieht schon nach wie vor halt diese wirklich großartige Qualität, die in dieser Mannschaft steckt, die ihre Probleme hat. Deswegen sind sie im Moment auch nur, sind sie Siebter? Ja, also die sind ja eigentlich weit unter der Stärke der letzten Saison, was zum Teil auch zu erklären ist, zum Teil aber auch nicht. Ich bin jetzt mal gespannt, die spielen am Samstag in Hoffenheim, ob sie das halt mal auswärts jetzt tatsächlich hinkriegen, zu einer wirklich mittelfristigen Stabilität wiederzufinden. Hm. Ja, und Gladbach ist, das ist so ein bisschen Kaffeesatzlesen. Also Gladbach ist komisch. Ich werde auch nicht so wirklich schlau aus der Mannschaft. Ja, das ist also eigentlich eine wirklich großartige Mannschaft, die an normalen Tagen den VfB mit 4:0 verpackt. Die haben immer so komische Aussetzer drin, aus denen ich echt nicht schlau werde. Alles in allem ist halt auch so, ja, also da sind jetzt alle irgendwie total enttäuscht, aber meine Güte, sie haben in Wolfsburg verloren. Also das ist doch auch irgendwie, ist doch auch schlicht nur die Normalität. Ja? Also in Wolfsburg kann man schon mal verlieren. Dass die jetzt an ihrer eigenen Chancenverwertung so ein bisschen verzweifeln, kann ich verstehen. Aber alles in allem, Gladbach ist Sechster. Würdest du jetzt auch sagen, okay, komm, ganz normaler Saisonverlauf. Wenn man jetzt nochmal das etwas größere Bild aufspannt, dass die überhaupt nach diesem Saisonbeginn überhaupt da vorne wieder rumturnen, ist doch schon eine Leistung per se. Mhm. Dementsprechend alles halb so wild. Im Grunde ist alles gut.
Ja, wobei, was halt nicht so ganz normal ist, sind die Gegentore. Also jetzt schon 42, nur Stuttgart, ja. Werder, Hannover und Hoffenheim sind noch schlechter. Und bei allen Verletzungssorgen und so weiter, also es gibt Argumente, die dafür sprechen, woher das kommt. Aber sie machen es halt auch wirklich dem Gegner leicht. Und tatsächlich haben sie dieses Spiel verloren, weil sie in den ersten 17 Minuten zwei Tore zugelassen haben, die beide zu verteidigen waren. Egal wie gut Julian Draxler und André Schürrle drauf waren und wie schön Kruse das 2:0 macht. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem.
Tja, also für mich ist Gladbach irgendwie auch ein Rätsel. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass eigentlich jeder oder viele nur darauf warten, dass endlich der richtige Einbruch wieder kommt. Weil irgendwie so, wenn ich mich so umhöre, trauen viele Leute Schubert nicht auf Dauer nicht die Trainertätigkeiten der ersten Liga zu. Und das wird ja dann auch wieder da reinspielen, dass jetzt schon die Defensive weiterhin kritisiert wird. Ja, für mich ist es, also für mich war das jetzt am Wochenende jetzt kein, es war ein merkwürdiges Spiel, aber das Ergebnis war für mich ganz klar. Und wenn ich das so weitersehe, dann kann ich schon davon ausgehen, dass Borussia Mönchengladbach sich auch am Ende des Tages wieder in den internationalen Gefilden bewegen wird. Insofern für mich kein Drama. Aber woher jetzt die Defensivschwäche rührt, kann ich jetzt auch gar nicht sagen. Wenn ich mir angucke, dass sie ja eigentlich durchaus mit einem 5-4-1 da gestartet sind, was ja schon relativ defensiv war, dann wundert mich das ehrlich gesagt. Mhm.
Ja, sie kriegen es irgendwie tatsächlich nicht auf die Kette. Da stimmen auch so die Verbindungsräume nicht so ganz, aber das können Taktikexperten noch viel genauer sagen als ich. Und auf Wolfsburger Seite fand ich sehr interessant, ganz, ganz viele Gladbacher Chancen nach schlimmen Fehlern im Spielaufbau. Und da würde ich ja sagen, wenn ich mir jetzt angucke, dann in Hoffenheim, die ja das, was sie ja gerade am besten können, ist vorne drauf zu gehen und gleich zu stören. Bei der Auswärtsschwäche von Wolfsburg, das ist keine Gmate Wiesen.
Auf gar keinen Fall. Also das ist der große Test für Wolfsburg vor allem. Mhm. Also wenn sie es jetzt nicht hinkriegen, so ein Spiel dann halt auch mal zu gewinnen, dann sehe ich schwarz, was internationale Plätze angeht für den Rest der Saison. So, und im Umkehrschluss ist es natürlich eigentlich erstmal ein komfortabler Gegner für Hoffenheim, ja, weil also so gesehen, das ist schon echt tricky jetzt für den VfL Wolfsburg. Da müssen sie zeigen, dass sie auch ohne die ein oder andere Top-Personalie vorne, also vor allen Dingen natürlich Bas Dost, dass sie es auch ohnehin kriegen und dass sie als Mannschaft auch mal wieder auswärts wirklich funktionieren.
Mhm. Wobei die letzten Partien ja jetzt mal, bis auf die Bayern, wo du kannst auch nicht sagen, dass die gute Philly 2-0 gegen Bayern passiert hat, aber echt ordentlich waren. Also der Aufwärtstrend ist bei Wolfsburg deutlich spürbar.
Ja, weil du halt auch in Hannover spielst.
Nicht nur, auch. Ja gut, okay, du hast recht. Na gut, Ingolstadt war jetzt, ja, okay. Aber mich freut es grundsätzlich einfach für Wolfsburg, weil also für die Spieler in Wolfsburg, denn die ganze Häme, mit der Draxler zuvor überschüttet wurde und auch Schürrle, ja, Millionentransfer und so weiter und so fort, kommt nicht auf die Kette. Mich freut es einfach, dass die Jungs, die halt eine gewisse Qualität einfach haben, sie mittlerweile wieder abrufen können. Und man kann zu dem Kader, man kann zu Wolfsburg stehen, wie man will, aber für die Personen einzeln freut mich das einfach, dass jetzt wieder Erfolgserlebnisse kommen, weil ich denke, das ist für die Bundesliga gut und auch im Hinblick auf die Nationalmannschaft gar nicht so verkehrt, je nachdem, was im Sommer uns erwartet.
Ja, wir müssen jetzt halt die Champions League überstehen, was sollte gehen gegen Gent zu Hause nach dem Hinspiel. Das spricht vielleicht, ja, das ist auf jeden Fall ein Problem in dieser Woche. Deswegen macht es dieses Hoffenheim-Spiel noch so ein bisschen würziger.
Also sehr interessanter Spieltag, auf den wir jetzt dann auflaufen, mit Hertha gegen Schalke, Gladbach gegen Eintracht, Darmstadt gegen Augsburg, auch interessantes Spiel, und der Rausschmeißer dann am Sonntagabend wird Dortmund gegen Mainz. Ich glaube, das wird eine interessante Schlusskonferenz, die wir dann am nächsten Montag aufnehmen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mit mir diesen Spieltag besprochen habt, bis auf dieses eine Spiel da Samstag 18:30, aber das hat wirklich genügend Aufmerksamkeit in einer eigenen Folge bekommen. Vielen Dank euch zwei. Ja.
Gerne.
Sehr gern.
Ich rufe dazu auf, euch bei Twitter zu folgen. Jonas kann nie wieder den Sender wechseln, weil sonst verliert er sein Twitter-Handle sky_friedrich.
Das voll, gell?
Das haben die gut gemacht. Nicht schlecht, oder?
Ich wurde dazu, wie soll ich sagen, ich wurde gebeten, es doch so zu finden. Ja.
So, dann gucke ich doch mal. Ah, mache ich doch gleich mal. Bam. So.
Du bist ihm noch gar nicht gefolgt. Schande über dich, Marvin.
Ja, ich bin ja auch mehr so ein Passiv-Twitterati, muss ich meiner Schande gestehen.
Ist ja auch okay. Aber ja. Und ebenfalls sehr verfolgenswert, @marv2.0 mit die Ziffern sind als Zahlen. Und der Rest ist ausgeschrieben. Habe ich doch richtig.
Sag mir vorher nochmal, was war das? Angry Zorniger.
Angry Zorniger, unbedingt folgen. Bester Twitter-Account derzeit. Ich liebe ihn. Ein Tipp des sehr geschätzten Stefan Rommel, @knallgöber auf Twitter. Der hat mir gesagt.
Ja, yeah, okay. Sehr gut.
Unbedingt folgen.
Bester Account. I'm the Spätzle One. Okay, sehr gut.
Gut. Dann kannst du dich jetzt kannst du mal nacharbeiten. Wirst du einige Lacher haben.
Okay, das ist ja großartig. Okay, ja, super. Okay, stark.
Ja, also es ist wirklich hilarious, mir fällt gerade nicht mal das deutsche Wort an, was zeigt, dass wir lange genug aufgenommen haben. Nur noch der kurze Hinweis, hört auch den Eintracht Frankfurt Podcast mit Marvin. Marvin, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und dann schicke ich an dieser Stelle noch Podcast-Grüße raus an die Neuzugänge in unsere Podroll. Das ist einmal Bundesliga-Podden, ein Bundesliga-Podcast auf Schwedisch, was es nicht alles gibt. Und Football in Europe, auch ein Podcast, der mir jetzt in dieser Woche zum ersten Mal über den Weg gelaufen ist. Beide findet ihr in der Podroll. Und ansonsten danke fürs Zuhören bis hierhin. Liked uns bei Facebook, da freuen wir uns sehr. Und ansonsten hören wir uns am nächsten Montag, wenn dann der 26. Spieltag gespielt sein wird und wenn die Eintracht einen Trainer hat. Stand jetzt 12.10 Uhr am Montag. Haben Sie noch keinen, oder Marvin?
Nee, wir haben noch keinen, aber es läuft alles auf, irgendwie Keller wird doch ziemlich kräftig gerüchtet und vielleicht wird es ja dann doch der gute Herr Kovac, weil der wird jetzt auch immer öfter genannt. Also es bleibt auf jeden Fall spannend.
Okay, es wird ziemlich heftig gerüchtet. Das ist für mich die Wortschöpfung dieses Podcasts und in diesem Sinne vielen Dank euch zweien und vielen Dank euch Hörern da draußen und bis zum nächsten Montag. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Jungs, vielen Dank.
Herrlich.
Danke. Sehr gerne. Jetzt ist mal, jetzt habe ich. Jetzt habe ich sogar den Korkut vergessen, der wird ja auch noch in den Ring geworfen. Eieiei, meine Güte. Aber wieder nichts dabei, was ich ganz gern hätte. Naja, nur gut, man kann sich ändern.
Ja, Korkut finde ich gar nicht so schlecht, aber ich wollte dann vorhin nicht noch einen Namen reinwerfen, weil an den habe ich auch gedacht, weil ich es auch interessant fand, dass er an dem Wochenende bei Sky aufgetreten ist. Und man, das ist immer so ein bisschen, ich finde es zumindest interessant, wenn ein Trainer, von dem man ganz lange nichts gehört hat, in einer Phase auf einmal wieder On-Air-Zeit haben, in denen nach Trainern gesucht wird.
Das ja, Max, weißt du, wer heute abends in der Hessen, beim Hessen Sport ist?
Nee.
Beim Heimspiel? Ja, Magath.
Oh.
so viel dazu, ja.
Neulich heute Friedel Rausch in einer Fernsehsendung gesehen. Also den, der sagte tatsächlich noch, na, es würde ihn noch in den Fingern jucken.
Okay, ich merke schon, 1995 hat angerufen und will ihre Trainer zurück, ja?
Sei froh.
Oh Gott, das haben wir ja schon mal erlebt. Der war ja schon mehrfach bei der Eintracht, also insofern, naja.